Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 277. Heute mit der Review zu AEW's Full Gear. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Klus von MannTV. Wunderschönen guten Tag.
Blutige Grüße.
Blutige Grüße an einem Sonntagnachmittag. Wir haben uns beide den Event angeschaut. Ein bisschen länger als gedacht. Ich habe im Vorfeld noch gelesen, hey, vielleicht wird AEW Full Gear ein bisschen kürzer. Nee.
Nicht wirklich.
Nicht wirklich. Knapp 3,5 Stunden Event liegen hinter uns. Natürlich auch die Kickoff-Show, die gab es auch noch mit dazu. Das war dann, wer sich den ganzen Event anschauen wollte, der sollte dann mal locker 4 Stunden und ein bisschen mehr, 4,5 Stunden quasi investieren. Warum auch nicht? Ein launiger Wrestling-Abend, eine launige Wrestling-Show. Wir werden jetzt auf jeden Fall gleich drüber sprechen. Ansonsten, David, wie geht's dir? Wie bist du hier in den Event reingestartet? Wir haben ja gedacht, komm, wir machen das ganz entspannt am Sonntag. Hat das bei dir alles geklappt?
Es hat geklappt, allerdings bin ich mit ziemlich Panik reingerutscht, als ich dann halt den Stream gestartet habe. Schon gemütlich, morgens Kippchen an und plötzlich sehe ich dann 4 Stunden 40. So, ach du meine Güte, was ist denn jetzt los? Also das war dann wirklich erstmal Druck. Dann geschaut, wo ist Kickoff-Show, wo kommt das erste Match? Und dann halt gesehen, oh, der Rest ist ja auch fast 4 Stunden. Ja. Und da ging mir dahinter ein bisschen auf Grundeis. Ich muss auch zugeben, dass eigentlich wollte ich frühstücken heute Morgen mit meiner Frau. Das haben wir erstmal dick verschoben. Und ja, dann war ich quasi voll drin und hab einfach nur gedacht, okay, Jungs, es gibt aber Gas.
Ja, das ist natürlich immer so. Da muss man will ja dann auch noch irgendwie am Sonntag vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen als Wrestling schauen. Aber trotzdem, es hat sich gelohnt, hier reinzuschauen. Wir haben ja auch schon für unsere Unterstützer auf Patreon Steady haben wir ja so ein bisschen eine Mini-Preview gemacht. Wir haben ein kleines Update im Vorfeld gemacht. Das gab's auf jeden Fall. Wer ansonsten auch noch uns unterstützen möchte, natürlich gerne patreon.com/headlock.de, steadyhq.com/headlock.de. Da haben wir jetzt wieder einiges raus, jetzt auch kommende Woche, während wir quasi hier AEW uns angeschaut haben. Kai war gestern noch unterwegs, war bei der WXW bei Broken Rules in Frankfurt. Da wird es nächste Woche einen Podcast zu geben. Wir haben noch ein paar Videos, die wir raushauen werden. Also schaut da gern vorbei und bleibt da auf dem Laufenden. Aber David, dann lass uns doch hier gleich mal loslegen mit der Card und mit der Show. Wir haben natürlich hier erstmal die Kickoff-Show gehabt, beziehungsweise das Buy-In, wie es ja so schön heißt. Erstmal, ich muss sagen, wieder mal ein großes Lob, was die was den Production Value von AEW angeht, die ganzen Trailer, auch wie sie jetzt Proud and Powerful Santana und Ortiz hier vorgestellt haben mit den Vignetten, super cool. Ich mag die Videoproduktion extrem gerne. Wie siehst du das? Also du bist ja gerade auch jemand, der diese ganzen Vignetten und so, der frisst das ja eigentlich auf. Ist das hier bei AEW genauso bei dir?
Ich finde, die machen einen fantastischen Job. Also erstmal nehmen die sehr gute Musik. Je nachdem, welche Promo. Und egal, wer es da schneidet, aber derjenige hat ein sehr hohes ästhetisches Gespür, würde ich sagen. Weil das sind halt sehr schöne Aufnahmen, eingängige Bilder. Was ich sehr gut finde bei AEW, dass da sehr viel Persönliches reinkommt. Mhm. Also es ist halt irgendwie ein bisschen realer Bezug mit Background, wie lange man halt schon dabei ist und Co. Das ist schon ein bisschen anders als bei WWE gemacht, aber ich finde es super. Also wirklich, da gibt es gar nichts zu meckern.
Genau. Springen wir dann mal so ein bisschen zum Geschehen. Der Event fand ja in Baltimore, Maryland, in der Royal Farms Arena statt. Wie hat dir hier die Kulisse gefallen? Man hat ja tatsächlich sich so ein bisschen an das Full Gear-Motto angelehnt. So ein paar Zahnräder, jede Menge Logos. Wie hat dir das gefallen? Das war jetzt natürlich nicht ganz gebrandet irgendwo, aber so ein bisschen hat man es ja doch probiert, das Motto aufzugreifen.
Ich war super positiv überrascht. Einfach deshalb, weil der allererste Pay-Per-View hat ja dieselbe Stage wie Dynamite.
Genau.
Und da habe ich schon gedacht, so, ho, nicht, dass das jetzt so eher die Regel wird. Und hier haben sie halt einfach komplett diese Röhren weggelassen, was mich erstmal sehr überrascht hat. Und dann habe ich erst im Nachhinein gesehen, dass halt nicht nur diese Zahnrede, also das Motto halt aufgenommen wurde und beleuchtet, sondern halt selbst unter der Rampe wurde das ja alles so ein bisschen steamig aufgebaut mit Gasflaschen und Co. Das fand ich cool. Das Einzige, was mich gestört hat, ist halt die Rampe, die zum Ring führte, da lag halt so ein Überzug drüber, der hatte sehr viele Wellen.
Da haben sie nicht genug gebügelt oder wie auch immer. Das stimmt, aber mir hat das auch sehr gut gefallen, dass man hier diesen Slogan des Events, den Namen des Events hier nochmal aufgegriffen hat. Das macht dann nochmal, ja, das hebt diesen Event dann auch einfach ein bisschen von den wöchentlichen Shows, von den anderen Pay-Per-Views ab. Ich mag das. Das war jetzt nicht exorbitant viel, was sie hier investiert haben, aber einiges, und das muss man dann auch lobend hervorheben. Ich habe es ja in der Vergangenheit beispielsweise auch ein paar Mal kritisiert, dass man quasi selbst Stage benutzt hat. Hier war das nicht so.
Ja, vor allem, es reicht ja auch schon. Also diese Kleinigkeiten, es war einfach, du hast direkt gesehen, auch in der Mitte der Bildschirm, der längere, ein paar Kleinigkeiten waren anders und dadurch hast du auch direkt gemerkt, ey, das ist halt nicht eine Weekly, das ist halt was Besonderes.
Genau das, und das mochte ich auch sehr gern. Hat, wie gesagt, dem Ganzen einen eigenen Anstrich gegeben, hat der ganzen Veranstaltung eine eigene Identität gegeben, und das gehört ja eben auch dazu. Starten wir mal durch. Wir haben hier in der Kickoff-Show im Buy-In hatten wir ein Damenmatch, was wir schon im Vorfeld angekündigt bekommen haben. Und das war natürlich Dr. Britt Baker DMD gegen Bea Priestley. Hier eine Fehde, die schon seit längerer Zeit köchelt. Geht hier noch zurück auf Fight for the Fallen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Wir haben uns beide nicht so mega viel von diesem Match erwartet. Und ich sag mal, das hat's gehalten.
Ja, wir haben bekommen, was wir erwartet haben. Nicht viel. Das hätte man auch einfach bei der Weekly rausholen können. Ich fand auch, es war das falsche Match für eine Kickoff-Show, um halt richtig Bock zu machen, weil es hat halt nicht gezündet. Es war sehr standardmäßig und es ging halt eigentlich nur darum, dass der Finisher, also beziehungsweise der Aufgabegriff mit dem Griff in den Mund, der ist halt over, der wird weiter overgebracht, und das, was danach kam, das war eigentlich das Entscheidende.
Ja, das stimmt. Ich fand, dass dieses Match eine ganz merkwürdige Geschwindigkeit gehabt hat. Also ich hatte manchmal den Eindruck, ja, das passt. Und dann hatte ich aber auch wieder das Gefühl, dass die beiden irgendwie sich nicht richtig koordinieren konnten. Ich kann es dir nicht genau sagen. Was kann man eben auch.
Kurze Frage.
Ja.
Wir wären schon beim frühen Start hier, grätsch ich schon mal rein.
Ja.
Das habe ich aber oft bei Britt Baker Matches.
Ja.
Also dass es so schwankt, dass man denkt so, ey, jetzt kommt langsam Flo rein und dann irgendwie doch nicht.
Das war es eben hier dann auch wieder, das Problem. Ich kann es dir auch nicht genau erklären, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck eben gehabt, dass eine Bea Priestley hier ein bisschen die athletischere der beiden gewesen ist, auf jeden Fall. Immer wenn sie am Drücker gewesen ist, auch gerade mit diesen Top-Rope-Aktionen, das hat ja dann ein bisschen Tempo irgendwie ins Match gebracht. Und bei bei Britt hat man eher den Eindruck gehabt, dass sie so ein bisschen das Match dann immer wieder ein bisschen verschleppt hat. Finish war dann in Ordnung, Superkick und dann eben der Lockjaw. Das kann man so machen, aber da hat doch so ein bisschen was für mich gefehlt, und ich bin da auch komplett bei dir. Auch wenn das jetzt kein katastrophales Match gewesen ist, muss man auch mal ganz klar so sagen, das war jetzt kein schlechtes Match, aber das war eben auch kein Match, was auf einer Karte hervorsticht. Und dadurch, ob du dadurch dann Leute dazu bewegt kriegst, Mensch, da möchte ich jetzt unbedingt noch mehr von sehen, also mit den Vignetten ja, aber jetzt mit diesem Match, weiß nicht.
Ich glaube, irgendwie ein Tag-Team-Match hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, wo halt einfach ordentlich was los ist.
Ja.
Und dafür denkst du von, ey, jetzt kann die Party gleich richtig losgehen.
Interessante Randnotiz ist natürlich hier noch die Tatsache, dass wir Darby Allin hier ganz kurz im Publikum gesehen haben. Na, schauen wir mal, was da passiert. Und dann, du hast es gerade eben angesprochen, nachdem Britt Baker hier den Sieg eingefahren hat per Submission, gab es ja dann eigentlich das, was du schon dann eigentlich eher in der Maincard vermutet hast, nämlich den Eingriff von Brandi Rhodes und Kong mit neuem Outfit.
Genau, und einen sehr beeindruckenden Auftritt und vor allen Dingen ein Auftritt, der mir als Zuschauer mehr beigebracht hat, worum geht es da eigentlich? Also ich habe jetzt halt gecheckt, warum war in der Promo, in dem allerersten Promo-Video zum Beispiel, dass halt die ganze Zeit Messer zu sehen war und dass halt Kong an den Haaren geschnitten hat. Und ja, das ist jetzt quasi eine Art Trophäe, und das ist ja auch eigentlich eine Art von Demütigung,
ja,
muss man halt sagen. Und das passt halt dazu, dass es halt wirklich so das hübsche Brain und dann halt das große Monster als du. Und ich glaube, das kann halt sehr interessant sein. Ich hätte es halt mir lieber beim Frauen-Titelmatch gewünscht, allein deshalb, weil dort eine Storyline und Charaktere fehlen. Und
ja,
ich finde, bei Britt Baker versucht man ja gerade was aufzubauen, das hätte auch für sich stehen lassen können. Ich hätte das halt einfach lieber da gesehen. Aber ich fand den Eingriff und die Umsetzung, ich fand das echt gut.
Ja, ich fand's okay. Ich fand den Auftritt sehr beeindruckend, um es mal so zu sagen. Ich mochte das Outfit von Kong. Ich mochte die Art und Weise, wie die beiden da sich gezeigt haben. Das fand ich gut. Aber ihr Ziel hat für mich keinen Sinn ergeben. Warum greifst du ausgerechnet die unterlegene Bea Priestley an?
Genau, eigentlich hättest du Britt Baker nehmen müssen, weil es geht ja halt auch gegen diese Püppchen, Anführungszeichen.
Ja.
Das hätte besser gepasst. Ich weiß nicht, ob sie es einfach jetzt gemacht haben, um halt Britt weiter pushen zu können, damit man da halt jetzt eine Fehde aufbaut vielleicht oder so. Keine Ahnung, ich hätte es auch so rumgemacht, aber ich bin zumindest mal froh, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, die Frauendivision ist halt der Schwachpunkt bei AEW, dass sich da was tut und dass da halt jetzt angefangen wird, Charaktere und Storylines aufzubauen, weil das fehlt einfach.
bin ich komplett bei dir. Auf jeden Fall, um das hier nochmal zu rekapitulieren. Die beiden sind reingekommen. Bea Priestley oder B. Priestley, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, ist noch im Ring. Es gibt den Implantbuster von Kong gegen sie. Brandy gibt Kong ein Messer, so ein kleines Schnibbelmesser, und dann haben sie ihr eine, so Bea Priestley eben ein bisschen Haar abgeschnitten, an dem Kong erst lasziv geschnüffelt hat und sich anschließend in den Gürtel gesteckt hat.
Wo auch schon noch mehr Haare waren.
Es war eine ganze Strähne, also da hast du ja so vom, ne, das war schon einiges.
Am Gürtel waren noch mehrere verschiedene Strähnen befestigt. Ja. Also das ist halt wirklich ihre Trophäensammlung. Erinnert mich ein bisschen an Star Wars mit dem einen Typen, der die ganzen Lichtschwerter sammelt.
Okay.
Und ich finde die Idee nicht so verkehrt. Vor allen Dingen mal so ein Psychocharakter bei Frauen, das kann eigentlich immer gut klappen, weil das hebt sich einfach ab.
Ja, mal schauen, wo das hinführt. Auf jeden Fall von der ersten Präsentation her interessant. Das kann man durchaus so machen. Und wie du schon gesagt hast, die Damendivision braucht hier auf jeden Fall Charaktere und braucht Geschichten, die auch für uns nachvollziehbar sind. Da reicht nicht nur, ne, die beiden sind gute Wrestlerinnen, sondern man braucht auch ein bisschen Futter darunter.
Und es hat auch beim Publikum direkt funktioniert. Das muss man halt dazu sagen. Also selbst im Main Event der Frauen, die größten Reaktionen gab es in dem Segment.
Ja, auf jeden Fall. Das hat so gepasst. Was wir auch noch hier erwähnen müssen, natürlich bei dem Match hier, waren Excalibur, Golden Boy und Taz am Mikrofon. Taz hat mir tatsächlich ganz gut gefallen. Ich mag den ganz gern, ich finde das okay. Später wurde dann eben JR natürlich noch mit ins Kommentatorenteam hier gebracht, dann gemeinsam mit Excalibur am Mikrofon. Da wiederum hatte ich ein paar Mal meine Probleme mit. Nicht nur, weil er manchmal den Namen verwechselt hat mal wieder, sondern auch, ich tue mich da echt schwer mit. Auch wenn er dann erfahrene Leute immer noch als Kid bezeichnet, Nick Jackson als Kid. So,
Du bist ja nicht der Einzige. Ich glaube, ich bin eher in der Unterzahl, weil ich finde das voll angenehm, dass JR dabei ist. Also ich höre einfach seine Stimme. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen Attitude-Zeit. Ich habe die Stimme einfach gerne. Und halt auch, ich mag auch gerne, wenn die mal ganz kurz abdriften.
Ja.
Er macht halt viele Fehler, das muss man halt ehrlich sagen, genauso wie er, keine Ahnung, in einem Match wird die ganze Zeit der rechte Arm bearbeitet, dann greift er den linken Arm und er sagt wieder den rechten Arm.
Ja.
Schwierig. Aber ich sag mal so, es gibt deutlich schlimmere Kommentatoren, Trios oder Duos, als AEW das hat.
Das stimmt. Aber bei ihm ist, glaube ich, diese Fallhöhe einfach extrem, weil man, wie du schon gesagt hast, diese Zeiten aus der Attitude-Era, wo er wirklich da auch diese großen Momente geschaffen hat, da hat man ihm irgendwo noch im Kopf. Und jetzt inzwischen ist das nicht mehr ganz so intensiv und nicht mehr ganz so fachkundig, wie das mal gewesen ist. Was ich ihm nicht absprechen möchte, ist natürlich ja das Wissen, was er mitbringt, oder auch die Leidenschaft, die er für das ganze Ding hier mitbringt. Das merkt man auch, dass er da voll dabei ist. Aber manchmal schmeißt er halt da eben was durcheinander. Und das stört mich hier hin und wieder schon. Es gab ja diesen Event auch zum ersten Mal mit deutschem Kommentar übrigens. Also auf Fight TV kann man dann sich einen separaten Event quasi anklicken. Und dann hat man Mike Ritter und Günther Zapf am Mikrofon zum ersten Mal, dann eben auch live. Fand ich auch ganz nett. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut, muss ich dazu sagen. Ich fand es in Ordnung. Kann man da mal schauen, aber für mich ist immer die Frage, also für mich besteht diese Frage nicht, weil ich einfach lieber den englischen Kommentar höre, sagen wir es mal so. Starten wir mal hier in den Event, bevor wir uns jetzt hier vollkommen verrennen. Der Opening Contest war für mich relativ überraschend, das Match zwischen Santana und Ortiz, also Proud and Powerful, und den Young Bucks. Erste Frage, wie findest du den Namen Proud and Powerful für Santana und Ortiz?
Muss ich nicht haben. Nee, also irgendwie passt es für mich nicht. Da habe ich lieber Santana und Ortiz oder halt irgendwas anderes. Dieses Proud and Powerful klingt für mich halt zu sehr konstruiert.
Ja, ich finde es auch nicht griffig genug. Also es gab natürlich dann in der Kickoff-Show oder im Buy-In gab es natürlich dann noch die Erklärung dafür, worum es bei diesem Namen geht und so. Also das man hat es erklärt, aber ich finde ihn nicht griffig. Und ich finde ihn auch nicht. Proud and Powerful klingt für mich, das.
Ja, die sollen das einfach PAP nennen und gut ist.
Ja, das haben sie auch schon gemacht, haben sie ja PMP genannt. Naja, hier war auf jeden Fall der Rock'n'Roll Express natürlich anwesend. Die sind ja im Vorfeld bei Dynamite von den beiden Santana und Ortiz hier attackiert worden. Auch hier hat es wiederum eine gewisse Rolle gespielt. Und wir haben gerade eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass schon das erste Match so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, irgendwie in Fahrt zu kommen. Hier war das bei mir ganz ähnlich. Ich finde, das Match hat so 4-5 Minuten gebraucht, bis es Fahrt aufgenommen hat. Und was ich überhaupt nicht verstanden habe, war diese Spielerei mit dem Ringrichter, der da versucht, Santana und Ortiz irgendwie zu benachteiligen. Kannst du mir das erklären, was da passiert ist?
Ich kann das auch nicht erklären. Ich bin jetzt erstmal froh, dass du sagst, dass du anfangs auch ein Problem hattest, weil ich dachte, ich bin jetzt der Volldepp, krieg jetzt einen drauf, weil Das hat sich immer bei mir bei der Show allgemein ein bisschen durchgezogen. Bei dem Match hatte ich halt das Problem, die ersten Minuten, die waren halt nicht schlecht, aber das war halt ein bisschen, hat mich sehr an WXW erinnert, an die Matches, wo ich da vor Ort Spaß habe, wo es ging ja ein bisschen um Humor, Provokation, aber es war halt teilweise unangebrachter Humor oder unangebrachte Gags. Ganz schlimm fand ich die Situation mit dem Ringrichter, als halt, ich weiß nicht, wer von den beiden, einer hat halt das Bein ausgestreckt, der andere hat den Fuß berührt, eigentlich zum Tag. Und ich habe mir einfach nur da gedacht, es ist doch eigentlich egal, wie du jemanden anpackst, Hauptsache du hast jemanden angepackt. Weil es zählt ja auch, wenn du jemanden am Rücken klopfst, am Bauch klopfst, auf den Kopf klopfst oder sonst was. Warum sollte das dann nicht zählen, wenn es am Fuß ist?
Ja, vor allem, wenn es koordiniert am Fuß ist. So.
Ja, es war halt dann einfach ein Gag, der halt auch bei der Crowd nicht funktioniert hat, weil die sich dachten, von wegen so, was ist das? Du hast ja im Hintergrund auch gesehen, wie Leute aufgestanden sind, von wegen, was soll das? Das ist doch ein Tag. Und ich glaube, man wollte da einfach ein bisschen Gag reinbauen und Spannung. Hat halt nicht funktioniert. Was wiederum gut bei mir funktioniert hat, ist, ich hatte in einem Preview schon mal gesagt, was ich bei den Young Bucks gut finde, dass das eigentlich Faces sind, die aber in ihren Matches immer Momente haben, wo sie eigentlich auch eher ausgebuht werden. Und hier auch. Eigentlich sind ja Santana und Ortiz klar die Heels, müssten zumindest sein. Aber es gab dann einfach durch diese Segmente mit dem Referee die Situation, dass dann die angefeuert wurden und die Young Bucks wieder kurzzeitig ausgebuht wurden, bis sie dann wieder coole Aktionen zeigten und dann wieder angefeuert wurden.
Das stimmt. Also was die Charakterdarstellung angeht, hat man dadurch ein bisschen Vielfalt reingebracht. Für mich hat das aber innerhalb eines Tag-Team-Matches gar keinen Sinn ergeben. Vor allem im späteren Verlauf des Matches wurde ein Tag auch am Fuß gezählt. Also
ja, es ich war weiß, nicht, nicht sinnig.
Nee, eben, das war nicht konsequent durchgezogen und es hat auch innerhalb der Tag-Team-Geschichte, also dann funktionieren der Blind-Tags überhaupt nicht mehr, beispielsweise. Also dieses berühmte, jemand geht in die Seile und man klopft ihm auf den Rücken oder sonst irgendwas, das geht ja dann auch nicht mehr. Also das habe ich nicht ganz kapiert, worauf sie damit hinaus wollten. Man hat natürlich dadurch eine längere Isolationsphase quasi erzeugt, wo die Young Bucks, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war Santana, glaube ich, bearbeitet haben. Ja, da gab es ja auch einmal diesen Moment, wo dann Santana in die Ecke gegangen ist und Ortiz gesucht hat und so, oh Mist, der ist nicht da. Konnte ich mir nicht so ganz erklären. Also für mich war das als Zuschauer nicht ganz nachvollziehbar, wo hier die Geschichte hingehen sollte. Richtig interessant ist es dann für mich eigentlich erst an dem Punkt geworden, wo es diesen Outside Brawl gegeben hat und wo Nick Jackson, an den Ringpfosten getreten ist.
Wow.
Und das war dann der Moment, wo ich im Match drin gewesen bin, weil da war auf einmal die Geschichte da, so, ah ja, okay, der ist verletzt, der wird jetzt bearbeitet, sind im Hintertreffen und da war ich emotional dabei und dann hatte ich das Gefühl gehabt, dass dieses Match auch wirklich an Spannung und an Fahrt aufnimmt. Wie war es bei dir?
Wir sind gerade, glaube ich, Brüder im Herzen, weil ich wollte, ich habe mir extra Notizen gemacht, habe nämlich aufgeschrieben, Match ging erst los in dem Moment, wo er halt gegen die Ecke da getreten hat, weil ab dem Moment war ich halt auch erst drin und noch nicht mal direkt in dem Moment, sondern da fing es halt an. Und dann halt nochmal mit verzogen so 2-3 Minuten und dann ging's ab. Dann war ich halt wirklich drin. Dann hat's alles funktioniert, dann hat alles Sinn gemacht. Dann war auch cooles Storytelling. Es wurde ja immer weiter gesellt, diese Verletzung.
Ja.
Die Folge davon. Das fand ich super. Aber es war halt, wie du halt sagst, anfangs war bei mir so, ja, es ist halt nicht schlecht, aber irgendwie zündet das halt nicht. Aber genau der Move war es so einfach so, jetzt hat sich was geändert. Und dann haben sie darauf aufgebaut und dann hat das Match bei mir auch echt gut funktioniert. Und dann hat es das auch immer mehr angezogen.
Ja. Ging mir eben ganz, ganz genauso. Und man hat eben auch, wie du schon richtig gesagt hast, hier diese Verletzung durchgezogen. Das war ein tragendes Element innerhalb der Geschichte. Natürlich hier und da wurde es dann auch mal so ein bisschen beiseite geschoben. Ich sag jetzt mal, ja, das war das Adrenalin. Ne? Das Adrenalin hat bei Nick eingekickt und dann hat er es nicht mehr gemerkt, konnte dann eben auch noch spektakulären Aktionen zeigen. Aber zum Beispiel, nicht als schlimm. Du dann gesagt, ja, das hat dann gepasst. Und vor allem, als sie dann den Sack zumachen wollten, als sie den Meltzer-Driver dann beispielsweise zeigen wollten und er diesen Springboard machen wollte, dann hat das ja wiederum nicht mehr funktioniert. Also, das war okay. Das hat für mich vollkommen funktioniert. Und ab dieser letzten Viertelstunde, der Kampf ging über 20 Minuten, muss man dazu sagen. Irgendwann, nach Minute, weiß ich, 6, 7, 8, da war ich im Match drin. Das ganze Vorgeplänkel hätte ich nicht gebraucht. Also, wenn das,
ja.
Da hätten sie ein bisschen schneller zu Gange gehen sollen. Santana und Ortiz haben hier wirklich auch mal wieder gezeigt, was sie können. Das Tag-Team-Wrestling von den beiden ist fantastisch. Nick und Matt Jackson als die guten Jungs, die hier wirklich um ihr Leben kämpfen. Gerade Nick Jackson, der hier, wie gesagt, angetreten ist. Das Herz und diese Euphorie, die er gezeigt hat, das fand ich geil. Da nehmen sie die Leute mit.
Der hat auch
das
super gesellt. Also ja, am Ende, wo der halt den Move zeigen will, aber dann vom Seil quasi abrutscht, das sah richtig gut aus.
Genau, und zwischendurch gab es natürlich dann auch noch diese Geschichte, dass man ja den Rock'n'Roll Express da ja auch schon mit eingebunden hat, in einer gewissen Art und Weise. auch das mochte ich, ne? Zum einen, weil es natürlich so diese ja, Rebellenfraktion vom Inner Circle und Santana und Ortiz gut präsentiert hat. Bin gespannt. Also, man muss dazu sagen, also es gab schon Matches zwischen Rock'n'Roll Express und Santana und Ortiz bei Game Changer Wrestling. War ganz gut damals. Natürlich, klar, innerhalb der Grenzen, die man von so zwei älteren Herren wie Ricky Morton, Robert Gibson hier erwarten kann. Aber es muss ganz gut gewesen sein. Hier, glaube ich, steuert das auch ganz stark darauf zu. Ich bin sehr gespannt, worauf das hinausläuft. Und dass dann am Ende hier auch Santana und Ortiz den Sieg davon tragen, überrascht uns jetzt beide nicht, oder?
Nee, wir haben ja gesagt, Inner Circle braucht unbedingt Siege. Das ist ganz wichtig. Und der Sieg ist hier absolut gerechtfertigt. Schön fand ich auch, ehrlich gesagt, was danach kam. Eigentlich müsste es mich stören. Aber in der Art und Weise, wie es umgesetzt wurde, hat es mich nicht gestört. Also es war halt dann so, dass halt ach, wie heißt der?
Sammy Guevara kam rein.
Dankeschön. Dass er dann reinkam. die drei haben dann halt auf die Young Bucks ein bisschen eingetreten. Rock'n'Roll Express kam hinzu.
Ja.
Wo ich dann eigentlich denke, okay, warte mal, man darf jetzt eigentlich nicht Jüngere schlechter aussehen lassen durch irgendwelche Rentner. In dem Fall war es aber wirklich halt 4-3, beziehungsweise dann 4-2. Und dann kann ich damit leben. Und dann gab es halt einfach zwei Moves, wo ich gebe so, ich wusste nicht, dass die noch aktiv im Ring sind.
Ja.
Und ich habe einfach nur gedacht, holy shit. Wie krass war das denn, bitteschön? Also, sorry, das war ja einfach. Wow, ich brauche auch kein Match. Ich fand halt, so kannst du das super machen. Die können aus der Show wieder weg sein. Hatten einen super Moment, aber wie geil war das denn?
Du meinst natürlich erstmal den Canadian Destroyer von Ricky Morton.
Und dann noch der Dive nach draußen.
Ja.
Und das war auch nicht gebotcht oder so. Das war richtig gut.
Da merkt man, dass du nicht bei Twitter bist, weil in den letzten Monaten hat da wirklich auch dieser Canadian Destroyer von Ricky Morton, ich glaube, es war auch gegen LAX damals noch, hat da schon die Runde gemacht. Deswegen hat es mich nicht so überrascht, wie es jetzt dich überrascht hat, aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, geil. Und der Dive nach draußen sah auch super aus. Also hat schon gepasst, ja. Also das hat gepasst und ich glaube auch, dass man so Legenden, wenn man sie vorsichtig mit in so eine Geschichte mit einbezieht, dass da auch ein Team wie Santana und Ortiz von profitieren können. Ich fand's cool. Und die Leute im Publikum fanden es auch cool. Insofern kann man das machen. Aber man muss eben auch sehen, dass dann vielleicht nicht unbedingt jetzt der Rock'n'Roll Express hier als die absolut dominante Kraft plötzlich im Tag-Team-Wrestling dargestellt wird.
Genau. Also, wie gesagt, ich hoffe halt wirklich, dass die halt nicht in Roster kommen oder kein Match haben, dass eher die Story vorbei ist und dass es halt jetzt wirklich nur zwischen Young Bucks und PAP geht. Ich nenne die jetzt einfach mal so.
Ja.
Weil, warum auch nicht? Und, ja, du sagst es ja richtig, so kann man ja auch Legenden einfach einsetzen. Die haben halt einen Bump genommen, waren Teil einer Storyline, hatten ihren Moment. Und es ist halt nicht schlimm, wenn die jetzt weg sind, aber es hat halt einfach funktioniert. Und dann alles gut. Inner Circle hatte ihren Sieg, hatte einfach einen Sieg mehr auf dem Konto. Young Bucks konnte am Ende halt feiern, war wieder ein Babyface als Push. Ist doch gut.
Also, bin ich komplett bei dir? Aber ich glaube, wir werden den Rock'n'Roll Express in wenigstens einem Match sehen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich bin gespannt, wir können ja wetten.
Na, ich glaube daran, dass wir die noch mal sehen. Und die beiden Teams kennen sich ja und man weiß, wie man damit dann umgehen kann. Santana und Ortiz sind topfit, die können das. Die haben auch damals schon den Rock'n'Roll Express zu einem guten Match gezogen. Natürlich sehr spotbasiert und immer so wirklich durchgezogen, kann man nicht anders sagen. Aber auf eine Art und Weise, wie sie dann eben auch gut ausgesehen haben. Und insofern, das passt schon. Ich bin da gespannt drauf, ob man das so weitermacht. Aber pro weitermachen. Es ging weiter mit einem weiteren Match. Nämlich, da gab es den Bastard Pack gegen Hangman Adam Page. Ja, und da haben wir beide gekonnt daneben gelegen mit unserem Tipp. Wir haben beide drauf getippt, dass hier Pack das Ding holt. War es aber nicht. Wie hat dir das Match hier gefallen und wie war die Geschichte hier?
Das Match, also sagen wir es erstmal so, das Problem hast du schon beim Entrance gemerkt, dass halt beide keine Reactions wirklich gezogen haben, großartig. Adam Page ging halt direkt richtig los zur Sache, war halt ein richtiger Baller, hat Pack immer wieder gegen die Barrieren geworfen. Fand ich einen sehr coolen Moment, weil das halt mir zeigt, okay, Adam Page hat ja schon ein bisschen Kante gezeigt bei der letzten Promo, halt ein bisschen, ja, soll man sagen, ein bisschen mehr Badass.
Ja.
Das hat er halt durchgebracht, das fand ich sehr cool. Pack war halt eher der intelligente Kerl, der halt dann halt immer wieder die Oberhand dann auch hatte und dann auch seine Arroganz ausgespielt hat, die dann irgendwann wieder bestraft wurde. Ich persönlich fand das Match richtig, richtig gut, hat nur nicht funktioniert wegen der Crowd. Ich weiß, das klingt jetzt doof, aber ich glaube, dasselbe Match, 1:1, das gleiche Booking bei einer Crowd, die da richtig mitgeht, und du denkst, wow, richtig Spannung und so weiter, weil die beiden haben abgeliefert. Ich fand das wirklich gut. Ich fand auch den Ablauf von dem Match richtig gut. Es gab geile Segmente, auch wo du halt einfach gesehen hast, was für ein Druck auf Adam Page drauf ist von Pac.
Ja.
Auch bei den Aufgabegriffen, dass halt echt der Kopf rot anläuft. Es gab coole Konter. Es war halt immer wieder, dass halt Adam Page, ja, quasi, er hat seinen Willen gezeigt. Du wolltest dann auch immer mehr mit ihm mithalten. Also zu ihm halten, hast mitgefiebert. Es war gut, bis auf das Finish, weil ich möchte einfach nicht, ich fand das sinnfrei, dass man Pack verlieren lässt und vorher auch noch im Match nochmal betont, dass er ja ungeschlagen ist.
Ja.
Weil das müsste man einfach größer aufziehen. Aber das Match selber, ich glaube halt, das wäre echt ein richtig gutes Match gewesen, wenn die Crowd richtig dabei gewesen wäre. Aber geht halt nicht, weil du hast halt keinen Face dabei, der over ist.
Ja, ging mir ähnlich. Ich habe gehofft, dass bei diesem Brainbuster, der außerhalb des Rings da gezeigt worden ist, von Pac gegen Hangman Page, da draußen auf den Stuhl, wo sich beide ja quasi irgendwie wehgetan haben, mit Pac, wo Hangman dann diese Striemen am Rücken hinterher gehabt hat. Ich habe gehofft, dass das so eine Initialzündung ist, dass das Publikum dann auch mitgeht und dass dieses Match auf die nächste Stufe kommt. So ist der Kampf aber von der Dramaturgie und von dem Temperament, was innerhalb der Halle geherrscht hat, auf einem guten Niveau, aber nicht auf das nächste Niveau gekommen. Weißt du, was ich
meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt so ein, noch nicht mal überdurchschnittliches Match, sondern eigentlich ein gutes Match.
Ja,
aber es hätte halt deutlich mehr sein können, wenn du einfach dann entsprechend bei den Moves auch die Reaktionen dann dabei hast. Und dann einfach dieses Anfeuern, und das ist halt ein bisschen blöd, wenn ein Face versucht, aus dem Griff rauszukommen und du hörst halt, dass eigentlich kaum jemand ihn anfeuert. Das ist halt schwierig. Ich möchte übrigens hier nochmal Pack loben. Was für ein fantastischer Heel der eigentlich ist. Also eigentlich müsste der auch ausgebuht werden, bis zum geht nicht mehr, weil der hat diese Arroganz so super rübergebracht und diese Überheblichkeit und klasse.
Ja, bärenstark. Das, was du sagst, hat dann auch so die Schlussphase ein bisschen flacher erscheinen lassen, als das eigentlich hätte sein müssen. Es gab ja dann wirklich auch diesen Brutalizer aus dem Deadeye heraus, was ich eine ziemlich coole Transition fand. Wie nennt man das denn? So einen ziemlich coolen Übergang fand. Das hat mir gut gefallen. Der Brutalizer ist ja im Vorfeld aufgebaut worden, allein dadurch, dass ja ein Kenny Omega da drin aufgegeben hat, beziehungsweise ohnmächtig geworden ist. Und dass dann eben ein Hangman Adam Page hier sehr lang gehalten hat, also durchgehalten hat, ehe er dann ins Seil mehr oder weniger gefallen ist.
Ja, furchtbar.
Ja, das ist eben
man so. Man hätte ihn einfach in dem Moment, es hat ja alles geklappt, er hat ja nie aufgegeben.
Ja.
Man hätte ihn einfach da, dass er auch K.O. geht, hätte man einen Pack pushen können. Man hätte Adam Page als halt jemanden zeigen können, der ja ein richtiger Kämpfer ist, der halt eben nicht aufgibt von sich aus und nicht klein beigibt. Es hätte ja alles geklappt. Aber ich verstehe halt nicht, er war ja schon eigentlich so gut wie K.O. und plötzlich puppt er sich halt wieder leicht auf, torkelt und dann schubst man sich selber da ins Seil und oh nee.
Ja, und dann ging ja auch noch der Black Arrow daneben, also ein guter Hangman Adam Page weicht hier aus und anschließend gibt es dann die Buckshot Lariat, und dann eben das Dead Eye und dann war die Geschichte hier gelaufen. Ich habe dieses Finish auch nicht gekauft, um es mal so zu sagen. Also ich habe es auch nicht wirklich gefressen und ich mochte das dann nicht so wirklich. Ich finde auch, das war ein gutes bis phasenweise sehr gutes Match. Also technisch war es top, muss man ganz klar so sagen. Aber es hat mich emotional nicht 100% erreicht und hat mich gerade in der Schlussphase eher so ein bisschen enttäuscht, weil da fehlte ein bisschen die Dramatik. Das war alles handwerklich gut und toll, aber irgendwie hat da ein bisschen die Emotion gefehlt. War ein bisschen schade, trotzdem gutes Match, aber ging auch sehr lang, muss man dazu sagen. Generell kein Match, was unter 10 Minuten ging. Und auch hier, das zweite Match des Abends, ging auch fast 19 Minuten. Also das erste Match 20 Minuten oder über 20 Minuten, jetzt direkt 19 Minuten. Ich habe mir da auch gedacht, Mensch, Leute, ihr könnt vielleicht die Matches auch ein bisschen, dampft die ein bisschen zusammen und dann ist man vielleicht auch nicht gleich so vom Wrestling so überladen als Konsument. Also ich hätte da auch zwischendurch noch mal einen Verschnaufer gebrauchen können. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist, aber
ja, bei beiden Matches zieht er einfach irgendwie sich 6 Minuten ab. Da ist alles fluffig.
Ja, oder 2, 3. Also beim ersten Match war es diese Anfangsphase. Hier war es so ein bisschen im Mittelteil. Also wenn das jetzt hier so 15 Minuten gebraucht hätte, wäre ich, glaube ich, auch sehr zufrieden gewesen. Sei es drum. Kleinen Verschnaufer habe ich dann ja bekommen. Und das war dann beim nächsten Match nämlich. Da gab es dann Sean Spears gegen Joey Janela. Das ging nur knapp 12 Minuten. War auf der Maincard, wenn ich mich nicht komplett täusche, auch das kürzeste Match. Genau, die anderen Matches waren 12, 13 Minuten. Fand ich okay, aber hat mir jetzt nicht so besonders viel gegeben. Das Einzige, was mir hier wirklich Spaß gemacht hat, war die Tatsache, dass man Joey Janela an den Ringpfosten geknotet hat mit seinen Haaren und dass man einen Callback auf die Brainbusters gebracht hat mit diesem Stomp Pile Driver, den es zum Ende gegeben hat. Ansonsten.
Metalli, ne?
Ja, genau. Ja, das war ja Brainbusters früher, Tully Blanchard und Arn Anderson oder auch damals natürlich ein Four Horsemen, aber das war bei WWE, war das deren Finisher, der Stomp Pile Driver.
Ja, mochte ich
sehr gern. Aber ansonsten war das auch so ein Match, das hätte für mich auch in einer Dynamite-Folge stattfinden können. War es bei dir?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch ein anderes Problem dabei. Und zwar einfach, ich wünsche mir, dass Joey Janela doch nächstes Mal bitte eine weitere Hose anzieht, die auch passt. Weil das Problem war einfach, der hatte eine Hose an, die war zu klein. Und du hast halt die ganze Zeit gedacht, oh nein, die rutscht jetzt gleich runter und der Bauch war abgedrückt und hing da vorne. Das sah halt einfach nicht gut aus. Und mein Problem war einfach, dass ich das ganze Match über dahin gucken musste. Weil das halt einfach so blöd aussah. Du hast doch die Buchse da runter die ganze Zeit gesehen. Es war halt einfach wirklich, Entschuldigung, eine zu kurze Hose ohne Gürtel, das geht halt nicht. Das passte dann auch irgendwie zum Match, weil das war eigentlich mit das Spannendste. Das war halt kein schlechtes Match, aber das war halt so einfach, wie du sagst, das kannst du so in der Weekly bringen. Ist alles schön und gut, tut keinen weh, hilft es keinen auch wirklich super weiter. Wir haben nicht so viel erwartet, wir haben auch genau das bekommen.
Das war in sich, war das in Ordnung wrestlerisch, das kann man so machen. Joey Janela, finde ich, brauche ich nicht nur eine andere Hose, sondern Joey Janela sollte auch mal endlich mal ins Fitnessstudio gehen. Ich tue mich da wirklich schwer mit, weil er halt eben aussieht wie ein Schlunz. Also der bringt ja wirklich Charisma mit, der aus irgendwelchen dubiosen Gründen kann der sich auch bewegen, der kann die Aktionen durchführen, aber er sieht halt eben aus wie ein Typ, der so, die sonst hinten an der Bar antreffe. Passt natürlich zu seinem Bad Boy-Charakter irgendwo, aber
er sieht halt aus wie ein bisschen wie so ein Wookie, der zum ersten Mal anfängt.
Ja, also das stört mich eben bei ihm so ein bisschen. Also es muss nicht jeder ein muskelbepackter Bodybuilder sein oder sonst irgendwas, aber ein bisschen mehr Körperlichkeit erwarte ich mir dann von einem Wrestler irgendwo schon. Aktionen, die er gezeigt hat, waren gut, waren unterhaltsam. Wie gesagt, ich mochte diese Geschichte mit dem, wo er gefesselt worden ist. Das fand ich gut. Ich fand das Finish, fand ich ordentlich.
Sean Spears gewinnt hier. Muss mir auch wehgetan haben, weil der hat sich ja selber so rausgezogen, dass so richtige Haarbüschel da drinnen hängen.
Uiuiui. Da bin ich mir sehr sicher, ja. Naja,
ja, auf jeden Fall okay. Du hast richtig getippt, ne? Du hast ja auf Sean Spears als Sieg getippt.
Ja. Siehst du mal. Das liegt einfach nur daran, dass ich Joe Janela nicht mag.
Nein, also ich seit jetzt mit der Hose, das ging halt gar nicht.
Nein, so, der ist, ich finde ihn nicht mehr so schlimm, wie ich es noch, glaube ich, vor einem halben Jahr oder so empfunden habe. Also ich finde, er macht sich und er erzeugt ja Emotionen und das ist das Wichtigste, was ein Wrestler machen kann. Trotzdem. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, gerade was so die Präsentation angeht, weil das ist auch einer von diesen Leuten, wenn da das Intro aufhört und er die coole Jacke und die coole Sonnenbrille abnimmt, dann ist da nicht mehr so viel von übrig.
Aber was ich noch kurz einwerfen möchte, das war jetzt das vierte Match und ich fand, dass die Crowd auch nach dem vierten Match noch nicht drin war. Also es war halt sehr komisch für ein AEW-Event, dass halt irgendwie das Publikum hatte echt Probleme.
So phasenweise zumindest. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man beim Opener hinterher drin gewesen wäre. Aber ja, also es war so eine Achterbahn, mehr oder weniger. Es war so ein Hoch und Runter, was die Crowd-Reactions angeht. Man hatte da auf jeden Fall schon mal eine heißere Crowd bei AEW, muss man ganz klar sagen. So, machen wir weiter. Es gab ein kurzes Segment mit Kip Sabian, der ja hier seine Allianz mit Jack Evans und Angelico, also den Hybrid 2, H2, wie sie so schön heißt, ne? The Hybrid 2, angekündigt hat. Penelope Ford kam dazu, hat sich zu ihm gesellt, also die gehören jetzt auch zusammen. Auch da ein bisschen Aufbau für die jungen Talents. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Nächstes Match, das war dein heimischer Showstealer. Das war hier nämlich das Match um die AEW Tag Team Titles zwischen den Champions SCU, Private Party und den Lucha Bros. Ja, und bist du enttäuscht worden, David?
Ja. Es ist schwer zu sagen, warum. Ich habe halt anfangs gedacht, so die Lucha Brothers haben irgendwie ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, weil anfangs war das sehr sloppy. Also die haben nicht so sauber gewirkt wie sonst. Ich fand generell, anfangs war das Match irgendwie, es ist immer schwer zu beschreiben, weil das halt ein Gefühl ist, dass es halt keinen richtigen Flow hatte. Und das war bei mir halt in der Anfangsphase so, nach so, ja, wieder wie vorhin, nach so 5, 6, ich glaube, das war 6 Minuten, haben wir aufgeschrieben. Dann ging es los und dann fand ich es super. Dann war ich halt auch drin, dann hatte ich auch Spaß dabei, aber ich hatte anfangs wirklich Probleme.
Wie war es bei dir? Kann ich verstehen, weil bei mir war das ähnlich. Ich habe das Problem aber bei Private Party festgemacht, nicht bei den Lucha Bros. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Zeit, wo gerade Lucha Bros und Private Party im Ring gewesen sind, dass es da am Anfang ein bisschen geholpert hat. Ich weiß nicht, ob das an Koordination, Absprachen oder was auch immer gelegen hat, aber mir hat da eben auch so ein bisschen die Geschichte gefehlt und ich hatte den Eindruck, dass erst als dann SCU gegen Lucha Bros im Ring gestanden haben, dass man dann mehr Dynamik in den Kampf reingekriegt hat und dass man es dann auch geschafft hat, dass quasi alle drei Teams stärker miteinander interagieren können und dadurch entstand ein Fluss im Match.
Genau, in dem Moment, wo alle drei irgendwie involviert waren, dann wurde es besser. Ich fand auch gut bei den Tags, dass es halt manchmal so war, dass man einfach mit dem Gegner wechseln musste, weil der andere halt nicht da war. Das war für mich logisch, das ist mir auch deutlich lieber als immer dieses auf den Rücken klatschen. Das fand ich wirklich gut umgesetzt und das war halt, ja, nach der Zeit kam halt wirklich ein Flow und der hat dann Spaß gemacht. Also da hatte ich halt wirklich Bock drauf, es waren coole Moves und Spots dabei. Ich persönlich fand das Match zu kurz. Also das wäre halt das gewesen, wo ich mir deutlich mehr gewünscht hätte. Du hast auch gemerkt, dass die Crowd im Laufe des Matches immer mehr dabei war.
Ja.
Und genau eigentlich da, wo du halt richtig drin warst, da war halt schon Ende.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Man hat natürlich dann hinterher wirklich diesen Sprint gezeigt, den man sich von diesen Teams hier erwartet. Das war super spektakulär. Die Tag-Team-Manöver, die wir hier gesehen haben, die Dives nach draußen, auch wenn die natürlich teils ein bisschen arg konstruiert gewesen sind, wie das heutzutage ja leider sehr häufig so der Fall ist. Trotzdem, ich finde einen Phoenix nach wie vor unfassbar spektakulär, was teilweise der für Aktionen da abreißt, für diese Seilläufe, die er zeigt, die Sprünge auf die Seile. Ich habe den schon tausendmal gesehen und der wird irgendwo nie langweilig. Wie siehst du die Akte Private Party hier? Wie haben dir die gefallen? Warst auch einer von denen? Shaggy war auch so ein bisschen kritisch mit denen. Hast du hier ein bisschen Verbesserungen gesehen oder bist du immer noch skeptisch?
Was heißt skeptisch? Ich mag Private Party. Ich finde, das ist so ein Team, das hat mega Potenzial. Ich finde auch, dass sie Charisma haben. Hier wirkten sie für mich anfangs ein bisschen unsicher. In dem Moment, ich weiß, das klingt jetzt halt blöd, es gab einen Moment, wo es halt einen sehr hellen Aufschrei gab von einem der beiden Jungs. Und wie soll ich das beschreiben? In dem Moment, wo das Match ein bisschen mehr Richtung Indie driftete und halt auch ein bisschen mehr Spaß dabei war, weil die haben das ja dreimal noch gemacht, wo du gemerkt hast, ey, die haben sich gegenseitig ein bisschen geneckt noch, da waren sie mehr drin. Also ich glaube, die sind halt einfach noch ein bisschen zu unsicher, um halt wie soll man sagen, beim Main-Event oder Mainstream-Wrestling richtig Fuß zu fassen. Aber wie soll man das beschreiben? Ich gucke mir die beiden super gerne im Ring an. Ich finde, die haben Ausstrahlung. Die haben ein Gimmick, was mir eigentlich nicht gefallen sollte, was mir aber gefällt. Und ich denke auch, dass die früher oder später Champion werden. Aber das dauert halt noch. Die sind halt noch recht jung und ja, also ich sehe die nicht skeptisch dahingehend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, das ist eines der Tech-Teams, auf das ich am meisten baue momentan.
Ja, ich sehe vor allem Mark Quinn als jemanden, der irgendwann aus diesem Team, wenn jemand ausbrechen sollte, ist er der auch zum Single-Star werden könnte, weil der eben auch neben der Athletik eine gehörige Portion Charisma mitbringt, die eben der gute Isaiah Cassidy vielleicht nicht ganz so hat. Das hat man hier auch wieder gesehen. In dem Match war für mich Phoenix der MVP, um es mal so auszudrücken. Mark Quinn so ein bisschen der heimlich hervorgestochen ist.
Scorpio auch.
Scorpio sowieso, Scorpio Sky sowieso. Hier war es ja dann am Ende auch so ein bisschen aus der Dynamik heraus geboren, wie das Match dann eben geendet ist.
Aber, wo
dann
Kazarian. Kurze Frage, kannst du mir das Finish erklären? Weil ich habe beim Finish einfach nicht gescheckt, warum die Lucha Brothers K.O. draußen sein sollen. Ich habe zweimal zurückgespult, ich hatte halt nicht gesehen, warum müssten die jetzt 10 Minuten draußen liegen?
Das kann ich dir auch nicht beantworten.
Also das war halt, glaube ich, das, was die Publikum nicht ganz checkte, vor allen Dingen, weil du doch im Hintergrund Pentagon Junior gesehen hattest.
Ja, du hast ja den, also mein Phoenix hat ja noch den Dive nach draußen vorher gezeigt, wenn ich mich nicht komplett
täusche. Genau, bei ihm kann ich es verstehen. Pentagon Junior wurde halt von Private Party nach draußen befördert, aber nicht mehr, nur nach draußen befördert. Und du hast ihn beim Pin halt noch hinten gesehen, wo du einfach dachtest, ich glaube, das Publikum auch, weil die standen auf und die hingen am Ende so, warum hast du nicht eingegriffen?
Ja. Ich fand generell, dass das Finish sehr plötzlich und unvermittelt gekommen ist. Also ich hatte noch nicht das Gefühl, dass dieser Kampf alles erzählt hat, was er erzählen wollte.
Ja, genau das Problem. Also wo die anderen Matches mir ein bisschen zu lang waren oder mit zu viel Durstfleisch, war hier eigentlich eher so der Teil, wo es dann richtig abgeht, beziehungsweise wo es dann wirklich die richtige Spannung kommt, der fehlte irgendwie.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Bei diesen Multiteam-Matches ist es natürlich generell schwer, da so ein logisches Ende reinzukriegen. Hatten wir ja schon einige Male. Ja, kann ich nachvollziehen, die Kritik. Egal wie, auf jeden Fall hat hier dann am Ende Kazarian Cassidy nach dem SCU Later gepinnt und ist dann hier eben Titelverteidigung geschehen. Anschließend ging noch das Licht aus. Also erstmal gab es noch die Attacke von den Lucha Bros auf SCU, haben sich also als schlechte Verlierer gezeigt. Dann ging das Licht aus und auf einmal standen nicht zwei Doinks im Ring, sondern es standen auf einmal zwei Pentagons im Ring und haben sich hier ja spiegelbildmäßig die Gesten ja gezeigt. Wie hat dir das gefallen und was sagst du zum Comeback von Chris Daniels?
Ich fand das Comeback eigentlich cool, muss ich zugeben. Also ich habe halt damit nicht gerechnet. Ich habe mich zuerst gefragt, okay, wer ist das jetzt eigentlich? Weil ich bin halt nicht so drin. Ich wusste jetzt nicht, haben die schon mal ein Stable gehabt, wo jetzt noch ein Dritter da ist oder so? Deswegen war bei mir erst ein riesen Fragezeichen. Da kam halt der Angriff und als halt die Maske abgezogen wurde, habe ich nur gedacht, okay, das war cool. Also, weil das war auch von dem Facepainting her war das halt cool. Du hast bei der Code auch gemerkt, da kamen halt direkt die Fallen Angels Chance. Und das war cool, vor allen Dingen, weil es halt zu der Story passte. Und das zeigt halt für mich, okay, die Fehde zwischen SCU und Lucha Bros, die geht halt noch weiter. Und das ist halt, ja, für mich Storytelling gewesen. Und zwar sehr logisches.
Ja, macht irgendwo Sinn. Chris Daniels auch mit seiner entsprechenden Symbolik, die er da als Facepaint eben getragen hat, hat für mich auch gepasst. Und generell, ich bin froh, dass Chris Daniels wieder da ist. Mal schauen, wie sich das jetzt hier eben entwickelt. Ich fand diesen Moment ein bisschen ulkig, sagen wir es mal so.
Was ich auch noch cool fand bei dem Match, beziehungsweise vor dem Match, der Entrance von Lucha Bros, dass die beiden die Medaille dabei hatten.
Ja.
Und halt, dass es halt nicht einfach so weggekippt wurde, sondern das halt mitgenommen haben und mit der 2 aber die 1 davor gezeigt haben. Das fand ich cool. War eine Kleinigkeit, aber irgendwie hat mir das super gefallen.
Ja. Lassen wir das einfach mal so stehen. Weiter ging es mit dem Match um die AEW Women's Championship zwischen Championess Rio und Emi Sakura. Wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir so ein bisschen Probleme damit haben, zu wissen, warum wir uns für einen von den beiden interessieren sollen, warum wir da emotional irgendwie investieren sollten. Ich finde, man hat zumindest hier versucht, noch mal mit diesem Video, was man im Vorfeld gezeigt hat, zu erklären, warum dieses Match besonders ist. Man hat auch noch mal erklärt, wie oft die beiden schon aufeinander getroffen sind, wie oft die zusammen geteamt haben und so weiter und so fort. Da hat man schon, finde ich, noch mal den Bogen bekommen, um so eine persönliche Geschichte hier zu erzählen. Und ich habe von diesem Match nichts erwartet. Ich finde aber, bei allen Fehlerchen und Botches, die auch hier im Match drin waren, muss ich sagen, dass es mich dann zwischenzeitlich doch mehr unterhalten hat, als ich das erwartet habe. Wie war das bei dir?
Erst einmal muss ich sagen, ich war da echt sauer auf AEW, weil ich mir nur dachte, warum habt ihr diese Promo nicht vorher rausgehauen? Weil das Video hat für mich sehr viel geändert, weil das einfach dann mir gezeigt hat, ich wusste das halt nicht, dass es halt sogar so Aufnahmen von früher gab. Und dadurch wurde es halt logisch oder zumindest wurde erklärt, warum ist diese Konstellation was Besonderes. Das hätte ich gern früher gehabt, dass man das halt als Story erzählt, weil ich finde, das hat dem Match sehr, sehr viel gegeben für mich. Im Übrigen fand ich auch nur eine Kleinigkeit sehr gut, die es halt nicht mit dem Match was direkt zu tun hat, sondern Sakura war ja, sagen wir mal, emotional sehr berührt vor dem Match. Also sie hatte halt wirklich Tränen in den Augen und eigentlich war das auch nicht für die Crowd gedacht, sondern sie hatte sich extra weggedreht und die Kamera hatte es gezeigt und ich musste mal einen riesen Hut dafür ziehen, dass die Regie das Bild gezeigt hat und nicht halt, um zu sagen, nee, warte mal, das ist out of character, sondern für mich als Zuschauer war das dann halt einfach so, oh, okay, da ist halt jetzt wirklich eine Veteranin im Ring, ich weiß nicht, warum ist sie so emotionalisiert, ob wegen der Konstellation oder weil die halt jetzt nochmal so ein mega Match hat, aber dadurch wurde es halt für mich wichtiger einfach und bedeutsamer und das Match selber, ich muss eine Sache dazu sagen, ich hasse Gekreische bei Frauen. ich glaube, dieses Match ohne Gekreische hätte ich sogar richtig cool gefunden. Es gab halt ein paar Unsauberheiten, aber was ich sehr, sehr gut fand, war halt in dem Moment, wenn es schnelle Konter gab. Und die Konter, die haben gerade von Sakura, die haben eine irre Wucht gehabt, du hast den nicht kommen sehen. Super umgesetzt, was ich nicht ganz verstanden habe, warum da manchmal ab und zu so lange Pausen waren, wo du das Gefühl hattest, der eine wartet gerade auf den anderen.
Ja.
Das hat mich gestört, aber gerade in dem Moment, wo es halt schneller zur Sache ging, auch die letzten 5-6 Minuten, hat das ordentlich angezogen. Ich habe gedacht, wow, die könnten eigentlich ein fantastisches Match sogar abliefern, wenn das jetzt halt durchgehend so wäre. Weil eigentlich können die es. Also diese kleinen Pausen, die haben mich gestört. Ich fand es sehr cool, was die geliefert haben. Deutlich besser als das, was ich erwartet habe, weil das war halt nicht super viel. Es war halt schon Spannung auch auf jeden Fall dabei, weil ich wusste jetzt nicht, okay, vielleicht weint sie ja auch, weil sie den Titel gewinnt. ja, es mag doof klingen, aber diese Unsicherheit kam plötzlich auf.
Ja, ja.
Und nee, schlecht fand ich es nicht. Ich fand ein bisschen unnötig, halt das, ich glaube, vielleicht ist das typisch japanisch, ich weiß es nicht. Zwischendurch halt ein bisschen dieses spaßig machende, unterhaltende.
Mhm.
Das musste ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich finde, das muss auch einfach nicht sein. Aber von den Moves, gerade wenn diese Konter kamen, die fand ich richtig gut.
Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, was du gerade angesprochen hast mit diesem etwas verschleppten Tempo hier und da und auch teilweise diese Unsauberkeiten. Ich weiß nicht, ob das Nervosität vielleicht gewesen ist. Weil, wie gesagt, wenn die beiden schon so oft miteinander im Ring gestanden hatten, dann kann man eigentlich erwarten, dass da die Chemie stimmt. Eigentlich müssten die sich in- und auswendig kennen. Hat hier und da nicht ganz funktioniert. Aber, wie gesagt, das kann natürlich auch wirklich mal so das Adrenalin sein, die Aufregung oder was auch immer. Das sind auch nur Menschen. Man muss aber sagen, dass man es hier geschafft hat, auch wirklich mit den Aktionen und mit der Geschichte, die erzählt worden ist, auch die Art und Weise, wie eine Sakura hier immer wieder gekontert hat, auch teilweise ihre Kraftüberlegenheit eingesetzt hat. Man hat es geschafft, dass das Publikum invested gewesen ist. Das Publikum war irgendwann dabei und hatte Bock auf dieses Match. Und ja, ich genau habe das auch genau. Und ich habe das eben auch gemerkt, dass ich auch dann dabei gewesen wäre, obwohl ich am Anfang gedacht habe, so komm, ja.
Ja, anfangs war ja auch Totenstille in der Halle, muss man ja, mal eben ganz ehrlich sagen. Und es war genau so, wie du halt sagst. Du hast irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommt die Crowd langsam rein. Die schaffen es im Ring, halt eine Spannung aufzubauen, dass es die halt eben nicht egal ist. Und so ging es mir dann auch. Und das war gegen Ende hin, wurde es auch mal lauter. Und da war ich auch richtig drin. Also, ja, ich weiß nicht, Unsauberkeit kann halt wirklich sein. Ich weiß nicht, wie oft die vor so einer großen Crowd auftreten aktuell. Aber ja, vielleicht waren sie halt wirklich irgendwie ein bisschen nervös. Ich hatte halt das Gefühl auch, dass Wio ein paar Mal das Timing total verpeilt hatte. Also, dass Sakura wirklich mehrfach sagen musste, ey, steh mal bitte auf. Der nächste Move ist gerade dran.
Ja, aber gerade so diese Finish-Phase, auch diese ganzen Konterphasen, die gerade in den letzten Minuten des Matches gezeigt haben, das war ja wirklich manchmal Lichtgeschwindigkeit. Also wenn du einmal irgendwie den Videorekorder, wenn das noch jemand kennt, einmal auf Vorspulen klickst und wirklich richtig schnelle Aktionsfolgen, auch diese Andeutung, dass man da, dass Sakura hier vielleicht wieder mit dem Magistral Cradle am Ende gewinnen könnte, hat man ja auch nochmal gebracht, diesen Hint irgendwo. Das fand ich ganz nett und am Ende gab es dann aber trotzdem natürlich diesen Tilt-A-Whirl-Einroller von Rio, mit dem sie ja schon diverse Matches gewonnen hat. Das war ein überraschend gutes Match, was unerwartet gut für mich funktioniert hat. Es war nicht perfekt und ich habe auch diverse Male von Leuten gelesen, die gesagt haben, das war nichts für mich, das hat mir nicht gefallen. Kann ich total nachvollziehen. Für mich hat es aber besser funktioniert als erwartet.
Es hat auf jeden Fall einen der brutalsten Moves, die ich in meinem Leben beim Wrestling je gesehen habe. Das war von Sakura der Sprung vom Seil auf den Arm und drauf gelandet und stehen geblieben.
Ja, das war der diese Vader Bomb, die dann in einem Double Stomp geendet ist.
Genau, aber auf den Arm, aber richtig.
Ich glaube, das war keine Absicht.
Aber das sah so krass aus. Ich habe echt einfach gedacht, okay, das war's mit dem Arm, der ist durch.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Da waren einige harte Aktionen mit dabei, auch diese Torture Rack Drop Bomb, was auch immer das gewesen ist von Sakura gegen Rio, das hatte auch ordentlich Impact. Da waren einige schöne Aktionen dabei. Da gibt's gar nichts deswegen. Ich kann verstehen, dass Leute da nicht der größte Fan von sind. Mich hat es trotzdem irgendwie mehr erreicht, als ich das gedacht hätte.
Ja, Rio braucht auf jeden Fall jetzt eine amerikanische Gegnerin. Weil es darf nicht mehr so unter Asiaten bleiben. Es braucht halt wirklich jetzt mal eine Storyline, wo es auch Promos gibt.
Es muss vor allem auch mal eine richtige Storyline geben. Ich meine, jetzt hier Teacher-Student, das hat zwar ganz gut funktioniert, aber das kannst du jetzt eben auch nicht mehr machen. Wir hatten jetzt schon mal Groß gegen Klein, wir hatten Teacher gegen Student. Jetzt braucht sie mal eine andere Gegnerin. Und bin mal gespannt, was man da noch ausbuddelt. Ob Britt Baker jetzt vielleicht dran ist.
Ich will auch nicht immer die immer lachende Rio sehen. Also ich möchte auch mal, dass sie halt mal auch ein bisschen so die Kämpferin einfach ist und die einfach auch bad ist. In dem Moment, irgendwann gab es einen Moment im Match, wo die halt auf Sakura eingeschlagen hat wie sonst was.
Ja.
Und da hast du gemerkt, die Crowd wurde immer lauter und immer lauter. Weil genau das willst du eigentlich sehen von jemandem, der körperlich so unterlegen ist, dass der irgendwann mal wie beim so einem Bulli auf der Schule, einfach jetzt gib ihn.
Ja. Ja, dieser Moment, der hat auch funktioniert dann. Da bin ich auch komplett bei dir. Aber ja, wir brauchen eine Entwicklung auch in der Personalie Rio. Und die muss kommen und die muss sich ein bisschen mehr zeigen. Sie ist der Champion, sie ist das Aushängeschild der Division. Auch da muss AEW einfach noch ein bisschen nachhelfen, dass da ihre Figuren und ihre Wrestler auch ein bisschen Persönlichkeit drumherum kriegen. Und
jetzt bin ich gespannt.
Jo, ich habe erstmal in diesem Moment hab ich dann mal kurz auf die Uhr geschaut und es waren noch zwei Matches auf der Card und es waren aber auch noch knapp zwei Stunden. Und habe gedacht so, okay, ja, wir kriegen hier die Stunde Cody gegen Jericho.
Ja, hab ich erstmal auch
gedacht. es waren ja die drei Judges wurden ja hier vorgestellt. Dean Malenko, Arn Anderson und The Great Muta, ne, Keiji Muto war mit am Ring. Das fand ich wiederum ziemlich cool, auch so, wenn man sich so ein bisschen die Geschichten anschaut, gerade in Chris Jericho mit Dean Malenko damals, ne, Man of Thousand and One Hold und solche Sachen. Richtig geil. Das mochte ich schon mal sehr. Das Witzige ist aber auch die Tatsache, dass ich habe Bilder jetzt auf Twitter gesehen, wo die Juroren fotografiert worden sind und ihre
Zettel?
Blöcke quasi.
Haben die was genau. draufgeschrieben oder nicht?
Nein, natürlich nicht.
War klar.
Also, ja.
Aber ich fand man die Idee ja zumindest gut, weil das sind halt Veteranen, wo du halt direkt so eine gewisse ja, Professionalität oder Wichtigkeit reingebaut hast.
Auf jeden Fall, das sind absolute Legenden. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen.
Wobei Dean Malenko nicht so gesund aussah.
Ja, der hat ein bisschen eine, ich weiß nicht, ob der gesundheitliche Probleme hat. Ich finde, der hat eine merkwürdige Farbe.
Ja, momentan. So ein Altersblassheit.
Ja. Naja, der ist ja Agent bei AEW und ist ja ohnehin da immer zugegen. Aber sei es mal drum. Wir haben auf jeden Fall als nächstes Match natürlich AEW World Championship Match. Chris Jericho gegen Cody. Bei Chris Jericho ist Jake Hager dabei. Bei Cody ist MJF dabei. Und wie gesagt, ich bin mit der Prämisse in das Match gegangen. Okay, wir sehen es eine Stunde. Und ich habe auch in der Anfangsphase wirklich fest dran geglaubt, weil die beiden haben so langsam angefangen und wirklich jeden Rest-Hold hier verkauft. Beim Chain-Wrestling, da wurde jeder Arm-Hold wurde irgendwie verkauft oder andere Haltegriffe wurden hier verkauft bis zum geht nicht mehr. Und das erste große Ausrufezeichen gab es natürlich auch, als dann ein Cody nach draußen gesprungen ist mit einem Suicide Dive und ja fast einen auf Trish Stratus gemacht hat, hier wirklich gesichtsvoran auf die Rampe geknallt ist. Das war eine heftige Aktion, oder?
Ja, das war auch der heftigste Cut, den ich seit langem gesehen habe, weil das war ein sehr, sehr tiefer Cut, den er über dem Auge hatte. Also er ist wirklich mit dem Gesicht volles Rohr auf die Rampe gelandet. Und das hat halt auch geblutet wie sonst was. Das Blut selber ist nicht so schlimm. Schlimmer fand ich halt wirklich, dass du halt gesehen hast, wie tief das Teil ist.
Ja.
Und direkt über ein Auge und das ist halt gefährlich wegen dem Augenlid und so. Und da kamen auch sofort Ärzte. Und ja, kann man einfach froh sein, dass die halt gesagt haben, okay, ist doch nicht zumindest in der Gefahrenregion, dass jetzt irgendwas durch ist. Weil sonst hätten die abbrechen müssen. Das war wirklich kein schöner Cut. Zu der Anfangsphase bin ich bei dir. Die haben sehr langsam begonnen. Ich habe auch gedacht, okay, das geht über 60 Minuten, weil gerade diese Holds am Anfang oder halt das Drehen und dann wieder drehen und wieder drehen, das war sehr, sehr langsam. Ich möchte es jetzt schon mal vorwegnehmen, weil ich glaube, ich bin der Einzige, der das wahrscheinlich so sieht. Ich fand das Match fantastisch. Ich war so baff. Ich weiß nicht warum, es hat bei mir dermaßen funktioniert. Bei Jericho, ich habe so wenig erwartet im Ring, aber das war so. Ich habe mir als Notiz einfach nur gemacht, das ist so ein geiles Storytelling während des Matches und das funktioniert dermaßen gut und ich kann es noch nicht mal erklären, warum. Das ist halt ganz schwierig. Es hat halt so funktioniert, Cody mit dem Cut, der hat natürlich auch nochmal in die Karten gespielt, muss man einfach sagen, das war nicht geplant, aber dass du halt einfach diesen Typen hattest, der halt nicht aufgeben will und immer weitermacht und Jericho wirklich fiese Konter immer gelandet hat und beide generell es war ein langsameres Match, aber die Moves hatten alle eine Bedeutung und ja. eine gewisse Auswirkung. Und das fand ich total klasse. Ich wusste vorher nicht, im Übrigen, dass Jack Swagger und MJF rauskommen würden und die begleiten, weil sonst hätte ich nämlich, in der Preview habe ich nämlich getippt, dass halt ein Juror Heel-Turn würde und Cody den Sieg kosten und somit hätte er nie eigentlich wirklich aufgegeben oder selber verloren. Dazu kommen wir später, aber das Match selber, ganz ehrlich, ich saß irgendwann dabei, so nach 20 Minuten habe ich dann gedacht, ey, ihr könnt das jetzt wirklich eine Stunde durchziehen und ich habe richtig Bock da drauf. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Also ich fand das wirklich, so nach den ersten 2-3 Minuten habe ich gedacht, mal gucken. Oder so 2-3 Minuten nach dem Dive nach draußen war das einfach nur, wow, geil.
Cody erinnert mich derzeit in seiner Darstellung extrem an Ric Flair, wie er es früher bei der NWA gewesen ist, oder auch an den Dusty Rhodes. Also er ist natürlich das absolute Babyface of the Company und er ist der, der die großen emotionalen Matches bestreitet, die Schlachten bestreitet. Das war ja schon bei früheren Auftritten so, dass da wirklich die Geschichten erzählt werden und das haben die beiden hier auch getan. Und deswegen hat mich das auch mitgenommen. Das war nicht das spektakulärste Match, was wir auf der Card gehabt haben, von der Move-Vielfalt, von der Move-Ausführung, aber das war das, was ganz viele Emotionen verkauft hat. Und deswegen mochte ich das eben auch. Und ich kann das total verstehen, dass du das richtig geil fandst. Ich fand's auch super. Ich hatte zwischendurch auch so eine Phase, wo sie mich ein bisschen verloren haben. Aber es waren sehr viele kleine Geschichten, die hier dieses Match besonders gemacht haben und die dafür gesorgt haben, dass da auch gerade das Finish so Sinn ergeben hat und dass du immer wieder in das Match, selbst wenn es ruhigere Phasen gehabt hat, dass du da wieder zurückgeholt worden bist. Dass du sei es nun, dass nicht nur, dass Cody Rhodes hier verletzt worden ist, sondern eben auch diese Tatsache, dass dann auch in Jericho immer wieder die Midsection, also den Rücken und die Rippen bearbeitet haben, was später ja dann auch in den im Line-Tamer
hier ja, eine Cody Rhodes immer den Arm vom Jericho vor allen Dingen,
genau,
den finnischen Move. Und ich fand auch cool, als Hager eingegriffen hat, dass halt nicht jetzt einfach DQ oder sonst irgendwas ist, sondern einfach dieser Rauswurf aus der Halle. Dadurch hast du halt den Heel geschwächt. Ich fand das mit der Mutter von Cody, ehrlich gesagt, ich mag das eigentlich sonst nicht. Ich fand das super. Als sie halt Jericho eine Ohrfeige verpasst hat, okay. Aber dann kommt halt Cody und Jericho nieder und sie haut dann nochmal drauf.
Ja.
Und diese Kleinigkeit, ich weiß, das mag halt banal sein, war vielleicht auch nicht geplant, aber das hat halt sowas Persönliches und so Privatsphäre oder so, ja, so Familie ist halt tabu. Und auch anschließend, ja, Cody nimmt dann halt Mutter nochmal kurz in den Arm und dann direkt weiter. Und dieses, was ich mochte, dieses Verbissen, auch dieses Aufpumpen von Cody, das hat einfach super funktioniert. Es war, ich würde es so bezeichnen, es war ein Oldschool-Wrestling-Match. Aber ein verdammt gutes. Auch der Moment, als Cody zum Beispiel halt den Dusty-Elbow dran raushaut.
Ja.
Die Halle ist ja was geplatzt dabei, weil das einfach, es wirkte nicht deplatziert in dem Moment, sondern einfach der Typ war so sauer und hat einfach, der kämpft ja auch für seine Familie und für seinen Namen und da passte es in dem Moment.
Ja, ich bin da vollkommen bei dir. Ich finde, die Art und Weise, wie man gerade einen Cody Rhodes hier darstellt, ist eine krasse Abwechslung zu dem, was der Rest des Rosters irgendwie anbietet und dadurch macht das die Matches besonders und die stehen dadurch für sich. Da steckt so viel drin. Da ist jede zweite Aktion, ist irgendeine Anspielung, hat irgendeine Geschichte. Und das mag ich eben, wenn ich mich irgendwo da wiederfinden kann. Deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen, dass dir das hier gefallen hat. Ich fand die Dramaturgie, die hier vorgeherrscht hat, fand ich auch klasse. Ich fand es nicht auf einem Niveau, beispielsweise mit Cody gegen Dustin damals. Das war es nicht ganz. Aber trotzdem, die Emotionalität war da. Du hast diese Notwendigkeit gespürt. Du hast diesen Willen von Cody gespürt, dass er hier gewinnen möchte, weil es seine einzige Chance ist. Auch als ein Jericho dann ja die harten Aktionen durchgesetzt hat und seine Trademarks durchgeführt hat, ne, den Codebreaker zum Beispiel. Da hast du ja gewusst, so nein, Cody wird jetzt hier nicht aufgeben und dann kriegt er die Schulter hoch und du freust dich darüber, weil du einfach so in dem Match drin bist. Also man hat hier die Stipulation und die Charaktere hat man hier erstklassig verkauft und eben auch noch alles, was drumherum irgendwie da ist, hat man mit eingebunden. Ich fand zum Beispiel auch super, dass ein Jericho einen Dean Malenko angegriffen hat und diesen Verweis quasi auf die WCW-Zeit damit gemacht hat. Die Sache mit der Mutter hast du schon angesprochen. Ich find's auch witzig beispielsweise, dass Jake Hager aktuell, wann immer er eingreift, den Gegnern einfach erstmal in die Nüsse tritt. Weil das ist das, was er bei Bellator zuletzt gemacht hat und dafür hat er sein Match verloren. Aber man nimmt das auf und sagt, hey, klar hat er dadurch verloren, bei uns aber als der böse, fiese Typ, da kann er das machen. Da darf er dem Dustin Rhodes erstmal in die Nüsse treten und er darf auch im MJF in die Nüsse treten, weil, ne?
Ich glaube, allgemein ist das so ein Match gewesen. Also erstmal hat man die Defizite von Jericho super verdeckt. Also ich habe die in diesem Match nicht gesehen. Und was halt das Match vielleicht auch auszeichnet, oder vielleicht fanden wir beide es auch so cool, weil du wirst als Wrestling-Fan, als jahrelanger Wrestling-Fan belohnt für dein Hintergrundwissen.
Ja.
Weil du halt diese ganzen Anspielungen verstehst. Für andere wirkt es halt so, okay, Jericho legt sich halt einfach gerade mit dem Juror an. Aber du als jahrelanger Fan weißt, warte mal, da war doch mal was. Und die Kommentatoren haben das dann auch mit eingebaut. Und ja, ich fand das klasse. Ich fand auch super cool, dass halt nicht nur ein Finger vor Leglock eingesetzt wird und dann kommt halt als Gegenpart quasi. Es gab immer Gegenparts. Der eine greift halt die Midsection an, der andere die ganze Zeit den Arm und dann halt Wars of Jericho erstmal die normale,
ja,
dann ein bisschen heftigere und dann die ganz krasse, wo der gegen den Kopf tritt. Und das gegen den Kopf treten. So, und jetzt muss ich mal was sagen. Also das Finish war halt das, dass MJF irgendwann das Handtuch wirft.
Ja.
Hat man schon tausendmal gesehen. Aber in dem Moment, und ich gucke halt gerne MMA, war das einfach so, dass ich gesagt habe, das ist logisch, weil diese Tritte an den Kopf, die waren so heftig und Cody hat sich halt nicht gewehrt. Und eigentlich, wenn ein Gegner sich nicht wehren kann, wirft man das Handtuch. Und deswegen hat das für mich so gut gepasst, weil es halt eben nicht von wegen so, oh mein Gott, was für ein Booking, sondern einfach, ja, das versteht jeder Mensch, dass man da das Handtuch wirft, weil guck mal, der bewegt sich noch nicht was mehr.
Ja, aber da werfe ich jetzt auch ein bisschen Kritik ein. Ich finde, das hat man uns als Fernsehzuschauer nicht gut genug verkauft. Ich finde, da hätte man mehr auf das Gesicht von MJF zoomen müssen, dann rüberschneiden, vielleicht zum Gesicht von Cody oder sonst irgendwas. Man hätte mehr mit Nahaufnahmen agieren müssen. Man hatte relativ
MJF hätte auf den Ring steigen müssen. Er hätte hochkommen müssen. Er war nämlich unten. Das war schlecht.
Ja, also mir hat da so ein bisschen diese Panik, diese Angst und diese, oh mein Gott, mein bester Freund, der wird hier gerade verletzt und der, ne, ich muss dem helfen irgendwie, ich kann nicht anders. Mir hat diese Zerrissenheit gefehlt in dem Augenblick. Ich meine, klar, wir wissen, dass es keine Zerrissenheit war, weil das, ne, wie es dann nicht weiterging, erklären wir gleich auch noch. Aber das hat mir so ein bisschen in der Darstellung gefehlt. Deswegen hat sich dieses Finish für mich ein bisschen flacher angefühlt als das, was der Rest des Matches versprochen hat. Und das hat mich so ein bisschen rausgebracht. Fand ich ein bisschen schade, sag ich dir ganz ehrlich.
Ich kann es verstehen. Ich habe ja die ganze Zeit gedacht, ihr steigt bitte nach oben aufs Seil und dann diskutier irgendwie oder sonst was. Und am besten Jericho sagt von wegen, ja, wirf doch oder so. Und dann tritt der am besten doch mal auf den Kopf. Irgendwie sowas. Dass du halt wirklich so das Gefühl hast, oh, der wird gerade zum Äußersten gebracht und eigentlich will er es nicht, aber er muss es halt einfach machen, um seinen besten Freund zu schützen.
Genau, dass Jericho ihn dann anbrüllt irgendwie, ich werde ihn umbringen oder sonst irgendwas. Ja, genau,
ich meine, die Tritte am Kopf waren ja heftig. Wenn du das zeitgleich so verkaufst, dass du im Kamerawinkel MJF hast am besten und Jericho schaut ihn noch an. Das wär halt quasi perfekt gewesen. Aber sagen wir, die Idee dahinter, also generell, dass es halt diesen Wurf gab, den kann ich halt nachvollziehen, weil diese Tritte in der Wars of Jericho, das war halt schon uff, das sah schon böse aus.
Ja, bin ich komplett bei dir.
Ja, und was danach kam, erstmal muss man sagen, Cody wurde halt dadurch, ich habe halt so getippt, ich hau mir jetzt selber auf die Schulter, Moment. man ist den klugen Weg gegangen. Cody hat eigentlich, kann zumindest sich darauf beruhen, ich habe nie aufgegeben, also kann ich ja noch mal eine Chance kriegen, irgendwann einmal oder sonst was, weil man hat ja quasi die Niederlage über seinen Kopf hinweg entschieden. Okay, man hat diesen Kniff, den hat man im Hintergrund und dann kam es halt zu dem Heel-Turn, der mal ehrlich, wir alle wussten ja, irgendwann gibt's diesen Heel-Turn und der wird funktionieren und holy shit, hat der gut funktioniert. Auch wenn du den hast kommen sehen, es hat einfach funktioniert.
Ja, da flogen dann auch mal die Bierbecher in Richtung MJF. Es gab ja dann im Ring noch den. Ja, man hat erstmal das Gefühl gehabt, dass MJF sich so ein bisschen entschuldigen möchte und ja, ne, ich musste irgendwas tun und sich irgendwie rechtfertigen wollte.
Ja, der sagt auch tausendmal, I'm sorry, Mann.
Genau, es sollte dann die Versöhnung geben und in der Versöhnung gab es dann eben den tiefen Tritt gegen Cody und einen fies lächelnden MJF. Und die Crowd hat's auch gefressen. Die haben ja geboot bis zum geht nicht mehr. Denn MJF darf jetzt wieder der arrogante Arschloch-Heel sein, der nun mal ist. Und es ist ja auch aus seiner Perspektive ein total cleverer Move, weil er hat dadurch dafür gesorgt, dass auf seinem Weg zum Championship ist einer der Top-Contender aktuell nicht mehr da.
Genau, das ist super. Und auch ein Beispiel, ich meine, man sollte es nicht machen, aber dieser Becherwurf, oh, ich war im Nachhinein so dankbar, auch wenn das eigentlich assi ist. Aber genauso, wenn du dann in die Kamera schwenkt ein bisschen und du siehst dann am Mittelfinger, das unterstreicht halt, wie gut dieser Heel-Turn war. Und MJF wird ja auch nicht als irgendwie so, ja, dummer Heel dargestellt, sondern das war einfach richtig intelligent. Also das war durchdacht, da war ein Plan hinter. Und er hat jetzt seinen besten Freund, Anführungszeichen, eigentlich den größten Konkurrenten, den es in der Company gibt, erstmal ausgeschaltet. Das ist super. Also ich find's wirklich toll. Bin da sehr zufrieden mit.
Ja, ich fand das auch echt gut. Ich habe auch gelesen, dass der Fan übrigens der Halle verwiesen wurde.
Danach. Ja, das hast du noch gesehen. Du hast noch gesehen, dass zwei Security-Leute kamen zu den beiden Typen hin und haben die dann direkt schon gepackt und da gab es wohl schon Rangelei und so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn AEW klug ist, hauen die diese Sequenz in irgendeine Vignette rein, wie der halt getroffen wird, weil ich dachte da in dem Moment, du wahrscheinlich auch kurz so NWO Heel-Turn.
Ja, das ist auf jeden Fall klar. Das gehört ja irgendwie so ein bisschen mit dazu. Also ich fand das Match sehr, sehr gut. Das hat mich sehr gut unterhalten. Die Geschichte hinter dem Match war super. Die kleinen Geschichten in dem Match waren klasse. Und der Angle, der dann zum Schluss eben hier noch zu dem Finish geführt hat, der war auch gut. Das ist für mich ein Cliffhanger. Ich möchte wissen, wie das jetzt weitergeht. Ich will jetzt wissen, wie das bei Dynamite sich jetzt entfaltet und was MJF zu seinen Taten, why MJF, why, was er dazu sagt und was Cody dazu sagt. Und was
eben, du hast ja jetzt Cody immer weiter noch mal als Top-Face, das halt sich eigentlich rächen muss.
Ja, und das ist natürlich auch sowas, was ja gerade jetzt, das war die letzte Show des Jahres, wir gehen jetzt ins nächste Jahr, die müssen jetzt erstmal eine Geschichte haben, mit denen sie Dynamite füllen können. Das ist auf jeden Fall einer von den Story-Fäden, die sie jetzt super aufgreifen können. Du hast Cody zugleich aus dem Title-Picture erstmal raus, der wird jetzt ein Programm mit MJF starten. Und ein Chris Jericho ist dadurch natürlich offen für neue Herausforderer, vielleicht auch für mehrere auf einmal. Insofern alles richtig gemacht, weil ich bin neugierig darauf, wie es weitergeht. Und das ist das Wichtigste eigentlich.
Ja, man muss immer generell Hut ziehen, weil die Cody-Matches, die es bislang gab bei Pay-Per-Views, das war halt wirklich immer ja, mit einem großen Cliffhanger und die großen Emotionen.
Ja, genau das. Und deswegen macht mir der Typ momentan auch unglaublich viel Spaß. Auch weil er so ein Kontrast zu dem ist, was ganz oft in der im Rest der Card ist. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es ist anders. Und man greift hier eine ganz andere Art von Wrestling auf und von Vielfältigkeit. Und das ist wichtig, dass du sowas auf der Card hast und dass du solche Matches eben präsentieren kannst.
Weißt du, was ich dachte während des Matches? Das klingt jetzt gemein, aber ich habe halt so gedacht, als ich gesehen habe, eigentlich macht das ja auch fast immer Main-Eventer aus, dass es halt nicht die Mega-Spot-Monkeys sind oder die super spektakulären Wrestler, sondern eigentlich die einfach diese Star-Power haben und Emotionen erzeugen. Ja. Das ist jetzt nicht abwertend gegenüber den anderen, aber das ist einfach, im Laufe des Matches habe ich einfach gedacht, ja, das ist halt der Unterschied, warum die um den World-Title kämpfen und andere nicht.
Ja. Ne? So ist es. So ist es eben. So, aber wir haben ja noch ein Match auf der Card und das ging auch sehr lang. Es gab natürlich dann im Main Event, beziehungsweise im letzten Match des Abends, gab es natürlich das Non-Sanctioned Lights Out Match zwischen Jon Moxley und Kenny Omega und die Meinungen gehen extrem auseinander. Also das jetzt zusammenzufassen, diese 40-Minuten-Schlacht, das wird schon ziemlich schwierig werden. Wir können es einfach mal ganz kurz machen. Es war, glaube ich, eines der brutalsten Matches, die wir in den letzten 20 Jahren irgendwo im größeren Wrestling-Rahmen gesehen haben. Es gab Stacheldraht, es gab Glas, es gab kaputte Scheinwerfer, es gab alles Mögliche, was man sich so an Mausefallen, gab es natürlich auch, habe ich fast vergessen. Es gab alles Mögliche, was man sich so im Wrestling-Rahmen um die Ohren knallen kann. Und ich habe viele Kommentare gelesen, wo die gesagt haben, ich fand das mega geil. Ich habe viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, das war überhaupt nichts für mich. Und weil ich jetzt erstmal meine Meinung hier ein bisschen schieben will, frage ich erstmal mit dir an. David.
Erstmal mache ich mich jetzt mega unbeliebt, indem ich halt sage, dass ich kannte halt Kenny Omega nicht vorher. Er ist immer noch für mich der Wrestler bei AEW, Entschuldigung, mit dem ich am wenigsten zünde. Bislang hatte ich halt bei den Pay-Per-Views, die Matches von Kenny Omega waren halt die, womit ich irgendwie nicht warm wurde. Und bei dem Match hier ist es halt wirklich, ich mag Blut. Ich mag echt Hardcore-Matches und ich mag halt wirklich, wenn es richtig blutig zur Sache geht. Das Problem ist bei dem Match, dass es für mich sich nicht wie ein Match angefühlt hat. Zum einen. Das waren halt eher eine Aufbau von Spot, dann halt der Aufbau zum nächsten Spot. Lag auch daran, dass es immer sehr lange gedauert hat, bis man die Sachen unterbringen hervorgeholt hat. Es fing sehr, sehr gut an, indem man nach draußen ging. Da war richtig Intensität. Das hat bei mir sofort gezündet. Schwierig wurde es in dem Moment. Also ich mag wirklich vieles. Ich gucke mir auch gerne Folterhorrorfilme an, à la Hostel. Kein Problem. Beim Wrestling habe ich nur einfach ein Problem damit, nicht was eingesetzt wird, sondern vielleicht wie. Und in dem Moment, wenn halt eine Glasscherbe genommen wird, eine einzelne, und als Schneidewerkzeug genommen wird, oder halt ein Eispickel genommen wird, was für mich halt einfach was mit Tötung zu tun hat,
ja.
Symbolisiert. Genauso wie halt, wenn jemand gehangen wird und die Luft abgeschnürt wird. Das sind halt so Bilder, die ich beim Wrestling nicht sehen möchte, oder wo ich einfach merkte, ich weiß, ihr geht da gerade echt ab und habt euren Spaß. Ich weiß auch, dass euch nichts passieren kann, aber irgendwie kann ich das jetzt gerade nicht abfeiern. Und so sehr ich halt Blut und Hardcore-Matches liebe und auch Stacheldraht, oh Gott, ich liebe Stacheldraht in Matches. Das ging mir in
dem. Wir schneiden das einfach demnächst irgendwie so alles zusammen. Ich liebe Blut, ich liebe Stacheldraht.
Ja, das können wir ja gerne machen. Habe ich kein Problem damit, ich stehe dazu. Aber bei dem Match hatte ich wirklich das Problem, dass es für mich sich nicht wie ein Match angefühlt hat, zeitweise. Zeitweise ja, und genau in dem Moment, wo es halt sich nicht so angefühlt hat und wo es einfach zu weit ging, war es für mich so, dass ich wirklich überlegt habe, wie würde ich das in der Halle sehen? Würde ich da einfach irgendwann mal weggucken? Weil das war halt einfach, das hat mir dann keinen Spaß gemacht. Und Hardcore-Matches sollen mir Spaß machen. Also nicht bei allen Moves. Ich rede jetzt halt wirklich explizit von diesem Eispickel, von der Glasscherbe, womit man schneidet, und von diesen Würgen.
Mhm.
Wie war es bei dir, bevor wir dann zum Details kommen?
Ein Kritikpunkt von dir kann ich absolut nachvollziehen. Das ist nämlich die Sache, dass es sich eher angefühlt hat wie eine Aneinanderreihung von einzelnen Spots. Und da kommt halt auch wieder um die Länge so ein bisschen negativ zu tragen von diesem gesamten Match. Der Kampf ging knapp 40 Minuten. Und ich hatte irgendwann irgendwann war ich ausgelaugt. So auf halber Strecke habe ich gemerkt, so, mir reicht's gerade eigentlich. Also es ist zu viel, zu viel Schockmoment, es ist zu viel auf Effekt gemacht. Und auch da hast du gerade vollkommen recht gehabt, das war auch einer meiner Kritikpunkte, dieser Aufbau hat zu lange gedauert. Ich verstehe nicht, warum man nicht im Vorfeld beispielsweise einen Teil der Gegenstände schon außerhalb des Rings drapiert hat.
Ja.
Damit die Jungs nicht immer da drunter krabbeln müssen und irgendwelche Kram rausholen müssen. Dieser Effekt, dieses, oh, was holt er jetzt da raus, der nutzt sich halt beim zweiten, dritten Mal irgendwann ab.
Zumal, wenn er dann hervorkommt, nichts in der Hand hat und merkt, oh, er muss auf eine andere Seite vom Ring gehen.
Ja, das kommt noch irgendwo mit dazu, natürlich. Das kann ich total nachvollziehen. Ich bin mir bei diesem Match total unsicher. Also ich hab, am Anfang war ich auch drin. Irgendwann hat's mich dann aber auch einfach ein bisschen verloren, weil es mir da ein bisschen zu viel gewesen ist. Ich kann die Faszination solcher Gewaltexzesse kann ich total nachvollziehen, weil es natürlich eine Art von Wrestling ist, für die gibt's eindeutig ein Publikum. Ich kenne viele Leute, die da Spaß dran haben. Hier hat mir ein bisschen der rote Faden gefehlt, sondern es war eigentlich nur der rote Faden, wie zerstöre ich meinen Gegner. Ich fand es dann wiederum ganz gut, zum Beispiel, dass dann am Ende noch die Young Bucks rausgekommen sind und dass man da wenigstens noch so diesen Zusammenhang erzeugt hat. Das hat mich dann wieder so ein bisschen ins Match zurückgeholt. Aber zwischendurch war das einfach für mich, wie du schon gesagt hast, eine Aneinanderreihung an Spots. Und dadurch hat es mich auch ein bisschen verloren. Ich brauche manche von diesen gezeigten Aktionen, brauche ich nicht unbedingt. Ich habe das erwartet, weil das natürlich alles irgendwie Rückgriffe auf die Fehde sind. Der Stacheldraht, den hatten wir jetzt diverse Male.
Stacheldraht fand ich immer, wurde sehr gut eingesetzt. Auch für mich nachvollziehbar. Also sowohl beim Baseballschläger als auch bei dem Besen oder ganz am Ende.
Ja, wobei ich dieses Spiderweb-Ding, was sie da aufgebaut haben, da habe ich gefragt, so, ja, wie wollen sie jetzt da wieder rauskommen?
Ja, das, vor allen Dingen, das war halt wieder so ein Punkt, das hat dann ewig gedauert, bis sie halt rauskamen.
Ja.
Aber im Ring selber, also als die beiden Waffen, von denen eingesetzt wurden, das fand ich richtig gut. Ich habe das auch sogar abgefeiert. In dem Moment, wo auch der Lieblingsmoment von mir in dem Match war halt, als das Glas auf dem Boden war und John Moxley im Aufgabegriff war und dann da durchkriechen musste.
Ja.
Nicht wegen dem Durchkriechen und dann, oh, ich möchte Blut sehen, sondern einfach, das hat halt für mich den Charakter erzählt ein bisschen. Das hat halt sehr viel symbolisiert. Das war halt wirklich von wegen, wow. Man muss auch dazu sagen, die meisten Verletzungen, die sie halt hatten, es hat einen Grund, warum die nach 2 Sekunden gefühlt aufgehört haben zu bluten, weil es halt wirklich nur oberflächlich war.
Ja, ja, eben. Also das ging halt eben noch. Aber die Darstellungsweise war natürlich schon extrem drastisch einfach.
Also ich bin ehrlich, ich hatte es mir so aufgeschrieben, das wird jetzt komisch klingen, ich hätte lieber mehr Blut gehabt, aber dafür weniger manche krasse Aktionen.
Ja.
Weil beim Bladejob wissen wir selber, manche Wrestler bluten wie sonst was, ist aber in Wahrheit eigentlich nichts Schlimmes. Und hier waren einfach ein paar Sachen, als er halt echt diesen Eispickel hatte, hast du auch in der Crowd gemerkt, da war plötzlich Ruhe.
Mhm.
Das war halt nicht so, für ihn so, oh ja, stech ihn ab oder so, sondern einfach, ey, das ist gerade einfach deplatziert. Das hätten die halt nicht nötig gehabt für mich. Es gab einfach ein, zwei Aktionen, wo ich einfach denke, das braucht ihr jetzt nicht zwangsläufig. Das könnt ihr auch weglassen. Match ist dann trotzdem gut. Was ich, glaube ich, auch denke, das Match hätte viel besser auch bei denen funktioniert, die jetzt das kritisieren, wenn das alles eher in einem Fluss gewesen wäre. Also beispielsweise Gegenstände rundherum um den Ring befestigt oder sonst was oder stehen da schon. Und dann gibt's halt den einen Gegenstand oder die eine blutige Aktion. Der andere kontert damit was anderen. Der andere schmeißt einen aber dann wieder da rein. Weißt du, wie ich meine? So quasi eher Zerstörungsorgie, aber halt in einem gewissen Fluss und halt immer diese, das war ja teilweise ein Aufbau von über 2 Minuten für eine Aktion. Das war halt einfach zu heftig.
Ja. Also ich fand auch eben, dass dieser Matchfluss, der hat mich, glaube ich, mehr aus dem Match rausgenommen als die Brutalität tatsächlich, weil das hat mich einfach massiv gestört, dass da war irgendwann auch nicht mehr so viel Dynamik drin, wie wir das beispielsweise in den ersten 5, 6, 7 Minuten gehabt haben. Das hat einfach irgendwo gefehlt.
Kann ich noch was anmerken?
Du darfst noch was anmerken. Du wolltest mal gerade noch was ausholen, aber du darfst noch was anmerken.
Atme tief ein, dann kannst du da weiter ausholen. Bevor ich jetzt erstmal zur Crowd eingehe, und zwar bei der Crowd hast du nämlich auch diese Diskrepanz deutlich gemerkt. Es gab nämlich gegen Ende hin Chants von wegen This is awesome und auch Fight Forever. Aber du hast gehört, dass es nur von einem Teil der Halle war. Und der Rest war Totenstille. Und er hat geschwiegen oder teilweise haben die auch weggeschaut.
Ja.
Und da merkst du halt einfach von wegen so, oh, da nimmt das halt jeder irgendwie anders auf, was hier passiert. Die einen stören sich vielleicht nicht an den Pausen und so und die anderen ist vielleicht die Aktion manche zu krass. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach, dass dieser Fluss fehlt und eigentlich war es halt keine Storyline, obwohl es vorher eigentlich eine gute Story war. Ich weiß es nicht, aber du hast halt genau diese Diskrepanz, die halt gerade, wie du halt sagst, in Feedbacks zu lesen ist, genau auch so in der Halle vertreten. Das fand ich auch sehr komisch, weil als ich dann diese Chants hörte von, ja, this is awesome, und ich dachte so, irgendwie bin ich gerade nicht so, dass ich am Jubeln bin, aber ich finde es auch nicht super kacke. Es ist nur irgendwie ist das nicht so meins.
Ja, und das wird auch sehr, sehr vielen so gehen. Und meine Frage ist natürlich da auch, das ist natürlich jetzt auch kein Vorzeigematch, wenn man es mal so sieht, oder? Ich glaube, mit so einem Match erreichst du zwar eine kleine Zielgruppe, aber ich glaube, du sorgst auch dafür, dass sich eine größere Zielgruppe was abgestoßen fühlt, oder?
Also ich bin kein zart beseiteter Mensch. Mein Gedankengang war aber wirklich, was ist, wenn ich jetzt gerade da im Publikum sitze mit meinem 14-jährigen Sohn und der sieht, wie einer mit einem Eispickel auf den anderen drauf losgeht? Also das, ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, das kann halt wirklich stark abschrecken. Ich habe jetzt mal, als ich ein bisschen nochmal nachgegoogelt hatte, habe ich auch schon die ersten Pressemeldungen gelesen. Die gingen halt nicht allgemein zum Event, sondern einfach von wegen, ja, übertriebene Gewalt, Schockpublikum. Das kann da hinten losgehen. Ich brauche es halt nicht oft. Ich kann gerne, ich bin froh, wenn es sondern TV-14 ist. Es kann auch gerne Hardcore-Matches geben. Es muss dann halt einfach nur auch ein Match sein, wo es Sinn ergibt und wo diese Spots auch vielleicht eine höhere Bedeutung haben und halt nicht einfach, ich hau mal das auf dich, dann schneide ich dich so und dann schneiden wir so und dann nochmal so. Weißt du, wie ich meine?
Ja, weil, ich bin da komplett bei dir.
Sagen wir zum Beispiel bei One Night Stand 2005 oder 2006, ist eines meiner Lieblings-Hardcore-Matches, blutig wie sonst was, auch Stacheldraht, es gibt sogar Feuer. Aber das ist trotzdem für mich ein Match. Und das ist halt der große Unterschied.
Ja, also wie gesagt, es war hier eher eine Zerstörungsorgie am lebenden Objekt, als dass es wirklich eine Geschichte erzählt hat. Und das hat mir eben auch gefehlt. Und dazu noch diese Längen. Der Kampf war mir auch einfach in der Art und Weise, wie er präsentiert worden ist, mit dem, was gezeigt worden ist, war mir einfach zu lang. Ich kann total nachvollziehen, dass Leute das eben geil finden, weil du hast eben diese Bilder, du hast diese Gewaltdarstellung. Und das ist ja nun mal auch einfach ein Kontrast zu dem, was wir jetzt die letzten 20 Jahre im Wrestling gerade im Mainstream irgendwo bekommen haben. Kann ich total nachvollziehen, dass Leute das geil finden, aber ich kann auch eben genauso nachvollziehen, dass Leute das abstoßend finden. Ich bin irgendwo dazwischen. Mich hat das gar nicht mal so schockiert, weil da war zu 99% nichts dabei, was ich noch nicht gesehen habe. Ich habe schon Spiderwebs gesehen, auch so Sachen mit Schraubenziehern haben wir sogar mal bei WWE schon mal gesehen. Dass Leute aufgehangen worden sind, übrigens, da hat auch meine Freundin reagiert. Die hat auch gesagt, das finde ich nicht cool, wenn ich sowas sehe. Die hat neben mir auf der Couch gesessen und hat sich das mit angeguckt.
Du hast auch im Publikum einen gehört, der reingerufen hat, von ey, du siehst ja, dass er gerade keine Luft kriegt.
Ja. Deswegen, das ist halt nicht so, das ist aber auch nichts Neues. Und deswegen, also so schockiert hat mich das nicht. Ich weiß nur nicht, ob das so hilfreich ist, wenn du mit sowas quasi einen großen Pay-Per-View zu beenden und ob du nicht einfach da vielleicht den Schockeffekt als zu positiv für deine eigene Company irgendwie siehst. Ich finde das schwierig. Ich kann nachvollziehen, dass Leute das mögen.
Es war halt nicht zwingend notwendig, sagen wir mal einfach so. Du hättest halt auch die Hälfte der Sachen rausnehmen können, ein bisschen mehr Flow drin und dann hast du sogar ein gutes Hardcore-Match, wo halt wahrscheinlich alle Attitude-Fans von damals sagen, ey, richtig cool, mal wieder Hardcore-Match. Das war schwierig. Immer der heftigste Bump, der allerheftigste, war nicht mit Stacheldraht oder sonst was, sondern am Ende, wo die Ringmatte weg war und Kenny Omega mal sowas von auf die Bretter landet und das sah so übel aus, aber in dem Moment habe ich es gefeiert. Ich gebe halt so, das war einfach, sobald dieser Holzboden da war, die Moves da drauf, das war halt für mich wieder ein Match.
Ja, und das war auch wieder der Moment, wo ich gesagt habe, ja, das ist cool. Und es müssen nicht diese krassen Effektverstärker sein, um Brutalität darzustellen. Sondern manchmal sind eben dann dieses Bild, wo, wie du schon gesagt hast, ne, wo Kenny Omega den Phoenix Splash zeigt, auf den harten Holzboden da landet. Das war für mich viel, viel effektvoller als jeder zweite Schlag mit dem Barbed Wire Bat oder das Glas oder sonst irgendwas. Man hat die Materialien, die da waren, schon genutzt, aber dadurch, dass eben dieser Aufbau so lang gewesen ist, hat sich das eben sehr, sehr zäh angefühlt. Ich habe mich mit diesem Match sehr schwer getan und wenn der Kampf 10 Minuten kürzer gewesen wäre und ein bisschen weniger Effekthascherei gewesen wäre, hätte ich da wahrscheinlich viel, viel mehr Spaß dran gehabt. Ich glaube, ein normales Wrestling-Match mit vielleicht ein paar Streetfight-Einlagen fände ich wesentlich geiler zwischen Moxley und Omega als hier dieses stilisierte Deathmatch, was die beiden geführt haben.
Ja, also ich habe auch gern, ich hätte gern, wenn John Moxley öfters Hardcore-Matches hat. Er hat sichtlich Spaß gehabt im Übrigen daran.
Ja, absolut.
Ich glaube auch Kenny Omega hat auch richtig Spaß dabei gehabt. Aber ich möchte halt einfach, wenn die sowas machen, einfach einen Flow drin und das ist halt ein bisschen, manchmal ist weniger mehr. Also ich kann gerne Glas sehen und so weiter, aber einfach nur so eingesetzt, dass es halt Sinn ergibt und dass es halt zum Match passt. Und dass es da halt einfach ein Highlight innerhalb des Matches ist.
Ja. Deswegen, ich habe mich auch schwer mitgetan und diese 40 Minuten, auch wenn da gute Aktionen und auch wenn da immer mal wieder ein bisschen Tempo mit reingekommen ist, weiß nicht, also hat mich nicht zu 100% abgeholt. Aber ich glaube, das kann man mit so einer Matchart auch gar nicht, dass du da jeden mit erreichst, das wird auch nicht passieren. Und das war dann eben der Abschluss des Events, ne? Und dann hat vor allem eben ein John Moxley hat ja dann hier am Ende gewinnen können, muss man auch ganz klar sagen. Hat hier Kenny Omega klar mit dem Paradigma-Shift besiegt, ne, auf den Parkettboden, beziehungsweise auf die Holzlatten quasi vom Ring. Dann war das Ding gelaufen. Moxley hat sich dann im Anschluss noch ein bisschen lustig drüber gemacht, über das Ranking-System von AEW. Und ich denke auch, dass er jetzt jemand sein könnte, der alsbald nach dem Titel greift. Auch wenn dieses Match natürlich offiziell nicht zählen wird, aber Match ist Match, oder?
Ja, es hat auf jeden Fall für sein Standing sehr viel geholfen. Vor allen Dingen ist er halt jetzt einfach dieser unberechenbare Typ, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte. Und daraus kannst du halt storymäßig sehr viel machen, auch mit generell mit der Foundation halt. Dass da jetzt einfach ein bisschen so ein Unruheherd und ein Rebell da ist, der halt eindeutig gezeigt hat von wegen, okay, ich dreh halt wirklich durch, wenn ihr das unbedingt wollt.
Ja. So ist es. Das denke ich eben auch, dass er jetzt einfach da als Unruhefaktor quasi durch AEW Dynamite geistern wird. Und ich denke aber auch, dass wir ihn da in den World-Title-Regionen früher oder später sehen werden. Und mit der neuen Persönlichkeit, die hier an den Tag liegt, auch mit der Intensität, bin ich mal gespannt, ob das interessant wird.
Noch einen letzten Einwurf. Ich bin kein riesen Dean Ambrose-Fan gewesen bei WWE. Einfach, weil ich die Matches nicht gut fand. Was du aber hier merkst, das ist, als wenn du da eine andere Person siehst von der Motivation her. Weil der hat so viel Bock gehabt und auch einfach mit der Crowd gespielt. Und das war halt einfach, du hast halt gemerkt, dass er halt einfach Lust hat zu unterhalten. Und das wirkt sich sehr positiv auf jemanden aus. Also es ist halt gerade ein super Beispiel dafür.
Ja, sehe ich auch komplett so. Also er ist auch wirklich da on fire und du merkst, dass er wieder seine Lust am Wrestling wieder gewonnen hat und da auch alles wirklich in die Waagschale wirft. Aber jetzt lass mal hier zum Fazit von diesem Event kommen. Wir haben die Bananenwertung, 1 bis 8 Bananen. Wie siehst du AEWs Full Gear?
Es ist schwierig zu bezeichnen, weil es gab halt, okay, Kickoff-Show-Match war jetzt wirklich nicht doll, aber jetzt in der Main-Cut war jetzt kein Match, wo ich sage, oh, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Es gab halt welche, die waren belanglos, andere, die haben nicht funktioniert wegen der Crowd oder halt vom Booking her. Es war halt ein Pay-Per-View, wo ich sagen würde, da war bei fast jedem Match irgendwas nicht perfekt oder irgendwie ein Störfaktor. Bananenwertung würde ich wahrscheinlich sagen, 8 ist Maximum, also bin ich gerade so bei 6.
Ja. Bananenwertung bin ich bei dir, irgendwo 5,5, 6 rum, irgendwo wahrscheinlich eher 6 vom Bauchgefühl her. Mir fällt es auch schwer, diesen Event zu kategorisieren irgendwo. Also da war einiges dabei, was mir sehr gut gefallen hat. Main Event kann ich gar nicht in Bananenwertung fassen.
Nee, das geht nicht.
Das weiß ich nicht genau, wie ich das einordnen soll. Manche Matches haben mich überrascht, also allen voran das Damen-Championship-Match, was mir überraschend viel mehr Spaß gemacht hat, als ich eigentlich erwartet habe. Schwierig, aber ich glaube, so mit 6 Bananen können wir ganz gut irgendwie hier aus dem Podcast rausgehen. Ich finde, das war ein guter Event. Ich finde aber nicht, dass es ein herausragender Event gewesen ist. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Ja, oder? Das haut hin. Also man ist halt nicht traurig, wenn man es gesehen hat. Man kann es auch jedem empfehlen, von wegen, hast du Bock? Ja, klar, dann guckst du ja ruhig an. Aber es ist dann nicht so für mich, Massi musste unbedingt das ganze Ding gesehen haben. Also ich glaube, da geht einfach mehr, aber ich möchte da wirklich noch ein bisschen einwerfen. Ein Pay-Per-View steht und fällt auch bei WWE ein bisschen auch mit der Crowd. Und ich fand die Crowd an dem Abend nicht unbedingt die beste.
Ja, das stimmt. Und auch wieder mit dem Zeitmanagement. Ich bleibe auch dabei, dass diesem Event 20 Minuten, eine halbe Stunde weniger Zeit besser zu Gesicht gestanden hätte als diese 3 Stunden 40, die wir jetzt am Ende gehabt haben.
Ja, ich hoffe, die pendeln sich auch in Zukunft bei 3 Stunden ein. Also das sollte eigentlich, vielleicht ist auch das Feedback so von den Fans, weil ich glaube schon, dass das eine, dadurch, dass sie halt sehr viel in Social Media auch unterwegs sind und halt zu der Generation gehören, dass sie vielleicht auf das Feedback achten. Ich glaube schon, dass da nicht nur wir alten Säcke sagen, das war ein bisschen zu lang, sondern dass sie vielleicht wirklich merken, ey, 3 Stunden ist eigentlich ideal.
Ja, also wir hatten ja schon andere Events gehabt, auch von AEW, wo man gemerkt hat, dass die Matches ein bisschen zu lang gegangen sind. Hier hat man das eben auch wieder gemerkt. Also im Main Event habe ich gemerkt, dass man mich so ein bisschen verliert. Auch bei anderen Matches hat man gemerkt, da haben sie sich ein bisschen viel Zeit gelassen. Also man hätte da durchaus ein bisschen was einsparen können. Und ähnlich wie wir es jetzt auch im Hauptkampf gesagt haben, also manchmal ist weniger eben auch mehr. Und es müssen nicht irgendwie 4 Matches auf der Card jenseits der 20 Minuten sein. Meiner Meinung nach. Also da dürfen auch ruhig mal 10 Minuten, es dürfen auch ruhig mal 8-Minuten-Matches irgendwo dazwischen sein.
Ich brauche keine, das ist das Extrembeispiel, 2 Matches, die 30 Minuten gehen. Oder über 30 Minuten. Weil das ist schon halt extrem.
Ja, aber es ist eben ein Stilmittel, was AEW offensichtlich auch gerne verwendet, um den entsprechenden Leuten genug Zeit zu geben und entsprechend die Bühne zu geben. Kann man so machen. Ich bin mal gespannt, ob das sich irgendwann wieder ändern wird und ob man da vielleicht auch wieder ein bisschen zurückgehen wird. Ich fand, das war jetzt ein bisschen viel. Das Zeitmanagement haben wir in den letzten Events schon angesprochen.
Ich glaube, die müssen sich auch noch einpendeln.
Ja.
Ich glaube, das kann noch ein bisschen dauern. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die finale Länge ist, wo wir uns jetzt immer damit rechnen müssen, auch bei den Weeklies. Ich glaube, die testen da noch aus oder müssten das auch einfach, weil manchmal gibt es gerade in so unwichtigen Matches oder du brauchst halt einfach auf der Card, erst reden wir ja öfters von, auch mal so Pausen-Matches, wo du einfach mal nicht involviert bist oder wo du halt vielleicht mal aufs Klo gehen kannst oder so, wo es halt nicht so weh tut.
Ja, wo du auch einfach wieder ein bisschen Kraft schöpfen kannst quasi, damit du da beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes eigentlich. Also so muss eine Card kann nicht immer Vollgas geben, weil danach bist du irgendwann im Main Event verlierst du dann irgendwann die Aufmerksamkeit und das ist eben dann auch nicht gerade der Vorteil. Aber sei es drum, ich bin gespannt, wie sich AEW in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Das wird auf jeden Fall eine interessante Sache sein und wir werden das hier natürlich auch weiterhin verfolgen. Nächste Ausgabe kommt dann am kommenden Wochenende natürlich und da sprechen wir dann über WWE und machen so ein bisschen ein Beziehungsfazit, weil wir haben den Themenvorschlag bekommen, sprecht doch mal darüber, wieso mag man WWE eigentlich? Und wir weiten das vielleicht auch so ein bisschen aus, wieso mögen wir eigentlich Wrestling, aber WWE im Allgemeinen. Und da werden dann Kai und der David auch wieder zugegen sein.
Jawohl.
Bin gespannt, was dabei rauskommt.
Die Elite.
Die Elite, so sieht's aus. Und zwischendurch hauen wir wahrscheinlich auch noch ein Gastspiel raus, so wie es aussieht. Also von daher, freut euch drauf, bleibt hier bei uns am Ball. Wenn ihr mögt, unterstützt uns natürlich auf Patreon und Steady oder lasst auch gerne bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung da oder abonniert uns bei Spotify oder bei YouTube. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. In dem Sinne sage ich, Dankeschön, David, dass du dir hier den Sonntagnachmittag mit mir um die Ohren gehauen hast.
Mhm. Blutige Grüße wieder, ne?
Genau. Und ein blutiges Steak dann vielleicht heute zum Sonntagabend oder so.
Ja, das wäre schön. ohne Glassterben.
Ja, genau. In dem Sinne, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.